Wie darf ich jetzt jeden Einzelnen ansprechen?
Mist.
Mist?
Mr. Code.
Mr. Code.
Haupe.
Haupe.
Missy.
Missy. So, Jungs, wir kennen das alte Sprichwort, in der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. Leider sind ein paar Sachen schlecht dokumentiert oder werden auch schlecht über die Medien verbreitet. Zumindest mit ein bisschen Bias. Und deswegen wollen wir heute mal über die andere Welt reden, die schlecht dokumentiert ist.
Sehr schön.
Wir hatten, wenn alles erlaubt ist, ist es ja relativ gut, wenn man sich einig ist, was man haben möchte. Man sollte mit seinem Partner oder Partnern oder Partnerinnen, wenn man das haben möchte, irgendwie einen gemeinsamen Konsens finden und sich einig werden. Man sollte sich auch gegenseitig seine Wünsche mitteilen und sagen, was man mehr haben möchte, weniger haben möchte. Und es hilft eigentlich, wenn man sich einige Codewörter vereinbart, die dazu beitragen, den anderen von einer Handlung abzubringen oder zu etwas zu motivieren.
Ganz genau. Also die sogenannten Safe Words.
Was sind denn brauchbare Safe Words? Gibt es ein paar?
Ja, also das international anerkannte in sämtlichen Lexikas, Enzyklopädien zu finden, Safe Word ist Mayday. Wenn man das hört, sollte man in irgendeiner, also in, zum Beispiel im Club oder so, wenn man es nicht gerade zu Hause Dinge tut, dann sollte man schon mal aufhorchen. Und ansonsten läuft ganz viel darüber, dass man zu Anfang, bevor man sich mit jemandem beschäftigt, überhaupt erstmal Safe Word vereinbart. Ich denke mal, wir sollten aber auch noch ganz kurz klären, was Beschäftigung in dem Fall überhaupt ist.
Ja. Auch es geht um irgendwas, was das emotionale Bewusstsein anregt. Also ich zum Beispiel habe einen ganz besonderen Fetisch. Ich fahre unheimlich gern Achterbahn. Das ist mit Abstand das stärkste Glücksgefühl, das ich kriegen kann.
Okay. Dann nochmal Rückfrage zu dem Codewort. Was bringt dir das Codewort bei der Achterbahn?
Nein, ich wollte nur ein Beispiel bringen, was Zufriedenheit schaffen kann. Okay. Das ist von Mensch zu Mensch wirklich komplett unterschiedlich. Mhm. Es ist absolut keine Regeln gebunden.
Okay.
Es ist durch einige Gesetze beschränkt. Da können wir vielleicht nachher noch auf die Länder zurückkommen.
Mhm. Genau. Dann sollten wir aber, glaube ich, der werten Hörerschaft trotzdem nochmal mitteilen, was das eigentliche Thema ist hier.
Und ich kann es nicht ganz umreißen. Ich würde sagen BDSM und Fetische.
Genau. Das ist doch genau das, worauf wir im Prinzip hinaus wollten.
Unsere kinky Stuff.
Genau.
Also, wo kommt eigentlich das Wort kinky her?
Das Wort kinky, da muss ich passen, was die Wortherkunft angeht.
Also im US-amerikanischen Sprachraum ist das ursprünglich geprägt und umfasst im Grunde genommen viele sexuelle Praktiken, Stimulationen, ob nun körperlich oder geistig, die, sagen wir mal, außerhalb des üblichen sexuellen Spielrahmens stattfinden. Was üblich ist, ist genauso variabel wie das, was man in das Wort kinky packt. Ich glaube, das können wir im Rahmen des Sendeformats hier auch nochmal ein bisschen befüllen, diese tollen Kinky oder BDSM oder SM oder Fetische. Denn, wie gesagt, es ist nicht in Stein gemeißelt, was man darunter versteht.
Auch die Frage, wann sich jetzt jemand zum Beispiel als SMler oder als Kinky bezeichnet, ist völlig individuell. Also für den einen ist es schon kinky, den Partner beim Sex ans Bett zu fesseln, und der andere sagt, das ist doch noch völlig normaler Blümchensex, das bezeichne ich noch nicht als kinky. Für mich ist das erst, wenn ich dieses und jenes mache. Also gerade da, wenn man jetzt von einem Partner oder potenziellen Partner gesagt bekommt, ich stehe auf kinky Sex oder BDSM, ist definitiv eine gute Idee nachzufragen, was derjenige denn konkret darunter versteht.
Wir sollten vielleicht das Wort BDSM erklären. Bondage, Disziplin, ich hoffe, ihr klärt den Kram nachher noch im Detail. Mhm. Submission, Dominanz. Mhm. Sadism, Masochism.
Genau, das hast du sehr gut gemacht.
Nur, dass du das DS vertauscht hast.
Genau.
In der Reihenfolge.
Genau, also BDSM ist im Prinzip auch so eine Art zusammengesetzter Wort von diesen drei großen Bereichen. Mhm. Einige Menschen interpretieren da noch mehr rein. Bondage ist, glaube ich, relativ klar. Das ist das Spiel mit Seil bzw. mit Fesselmaterial, um jemanden zu immobilisieren oder praktisch etwas handlungsunfähiger zu machen, als er vorher war. Für viele Menschen ist das im Prinzip auch schon alles, was sie wollen. Für andere, eine andere Teilgruppe wiederum nicht. Die möchten gerne noch mehr. Die möchten dann ganz gerne auch noch den Part des dominanten bzw. submissiven Parts mit dazu nehmen. Dann gibt es noch die Menschen, die sagen, Fesseln ist schön, aber das darf bitte gerne auch mit Schmerzen verbunden sein. Das ist dann der sadistische bzw. masochistische Part bei der Nummer. Also wie gesagt, das sind alles Füllwörter, die von den Menschen, die sie in den Mund nehmen, gerne auch unterschiedlich gedeutet werden.
Mit Submission und Dominanz komme ich klar. Unterwürfigkeit und das Gegenstück dazu, Befehlsgebungsfreudigkeit. Aber was fange ich eigentlich mit dem Wort Disziplin an?
Das kann zum Beispiel sein, dass man bestimmte Regeln definiert, die jemand einzuhalten hat und die sie dann auch kontrolliert. Also das kann zum Beispiel von einer einfachen Anrede, man muss den Partner mit Herr oder Herrin ansprechen oder über Kleidungsvorschriften oder einfach im Spiel kleine Aufgaben wie zum Beispiel, krabbel jetzt mal durchs Zimmer und isst dahin die Kekse aus dem Napf, einfach mal ein ganz anderes Beispiel zu bringen, gehen und die man dann entsprechend auch kontrolliert, ob die Regeln eingehalten werden. Und was man dann bei Nichteinhaltung macht, ist dann auch wieder stark individuell.
Also Verhaltenskontrolle bzw. Verhaltensveränderung ist da das ganz große Überthema, was da eine Rolle spielen kann.
Vielleicht sollten wir es mal umreißen. Es geht irgendwie um Spiel mit einem festgelegten Zeitraum, wo sich die Partner, die beiden oder wie viele es immer sein mögen, auf ein Regelwerk einigen. Wir hatten bereits über die Safe-Words gesprochen und es kann in diesem Regelwerk zu einer Rollenverteilung kommen.
Genau, also es sollte im Idealfall zu einer Rollenverteilung kommen. Die Rollen bzw. die genaue Verteilung sollte möglichst im Vorfeld im Idealfall ausgiebig besprochen werden. Es gibt aber auch genauso Situationen, wo sich eine Rollenverteilung ändern kann. Und zwar mitten im Spiel. Das ist dann so der Advanced Mode von dem Ganzen. Das nennt sich dann Switchen. Das kann in einem Spiel passieren. Das kann dann aber meinetwegen auch im Vorfeld schon geklärt sein. Aber kann sich zum Beispiel von Situation zu Situation oder Partner zu Partner auch unterscheiden.
Wir sprachen ja auch beim Thema Knoten über den Advanced Mode.
Mhm, genau.
Ich würde einfach mal mit dem Thema Bondage einsteigen.
Okay, alles klar.
Wissen zum Immobilisieren, okay. Was kannst du dir darunter noch vorstellen?
Also Bondage hat im Endeffekt hat mehrere sehr wichtige, also für viele Menschen wichtige Aspekte. Das eine ist eben das Immobilisieren, das bewegungsunfähig machen. Der andere oder ein anderer wichtiger Aspekt ist das Aussehen. Dass das künstlerische Bondage, welches nicht primär zum Immobilisieren ist, sondern den Körper verschönert durch Seil.
Aus irgendeinem Grund verbinde ich Bondage mit Japan.
Das ist vollkommen korrekt. Diese künstlerische Seilbondage hat ihren Ursprung, wenn ich mich jetzt nicht irre, in Japan bzw. ist dort sehr beliebt. Es gibt auch das japanische Wort Shibari, welches genau das beschreibt.
Wenn ich möchte eigentlich vermeiden, dass der Großteil der Jugend ihre Erfahrungen durch Pornografie zum ersten Mal macht. Deswegen suchen wir auch ein bisschen Aufklärung zu betreiben. Was ist denn abseits der Videos, die du bisher gesehen hast, noch möglich? Oder was hast du in den Videos alles gesehen, um mal das Spektrum zu umreißen?
Um ehrlich zu sein, im Shibari-Kontext oder?
Im Shibari-Kontext und Bondage allgemein.
Also da habe ich im Shibari-Kontext selber habe ich keinerlei oder fast kann ich mich zumindest an keine Videos erinnern. Das ist jetzt nicht mein Themengebiet vielleicht?
Ja, da kann ich was dazu sagen. Also im Shibari-Kontext kann man jetzt unterscheiden, ob man sich eine Fesselung zum Beispiel live ansieht von einem der bekannteren Künstler, ob man sich da ein Video ansieht, bei dem es darum geht, dass jemand einfach eine Bühnenshow inszeniert und diese als Video dann veröffentlicht, oder ob man jetzt ein Lehrvideo hat, das einem selbst erklärt, wie man diese Fesselung dann letztlich durchführt. Und das bedient alles letztlich unterschiedliche Ambitionen beim Zuschauer. Und ich würde Videos als solches nicht unbedingt verteufeln, weil die gerade bei dem, wie mache ich etwas, eine schöne Möglichkeit sind. In so einem Video kann ich nochmal zurückspulen, den Knoten habe ich nicht anständig gesehen, wie war das jetzt nochmal. Damit kann ich im Zweifelsfall auch einfach so üben, bevor ich damit auf jemanden losgehe. Das ist jetzt nicht so der klassische Porno, der komplett unrealistisch ist. Das geht eher so in diese How-To-Richtung. Es gibt natürlich auch Sachen, bei denen Leute einfach zeigen, was machbar ist oder was sie persönlich schön finden. Da muss man dann unterscheiden, ob das jetzt was ist, das man zu Hause so nachmachen kann und möchte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hängebondage sehe, muss ich mir klar überlegen, ist das im Rahmen meiner Fähigkeiten, das nachzumachen? Oder gehe ich da lieber einen Schritt zurück und sage, das lasse ich den Profis.
Also wir hatten es ja für die Funktion des Seils, dass es Leute anmacht, weil sie es einfach ästhetisch finden, weil es gewisse Körperkonturen unterstreichen kann, dass es eine Person so weit einwickeln kann, dass es eine tragende Struktur ist, die Person am Seil zu greifen und sich im Seil aufzuhängen, dass es eine Immobilisierung sein kann für irgendeine Form von Spiel.
Ja, richtig. Also diese unterschiedlichen Möglichkeiten manifestieren sich dann auch darin, wie viel Zeit man zum Beispiel in so eine Bondage investiert. Wenn ich jetzt jemanden einfach nur mal immobilisieren will, Hände fesseln, das geht sehr, sehr schnell. Wenn ich jetzt eine richtige Kunstbondage machen möchte, dann kann das sein, dass ich da durchaus eine Stunde dran stehe. Und da das Fesseln eben, der Akt des Fesselns, der Selbstzweck ist, das ist also nichts, das ich fertig machen möchte, um dann zum eigentlichen Teil überzugehen, sondern dann ist das quasi der eigentliche Teil.
Wie fühlt es sich eigentlich an, in so einer Fesselung drin zu stecken? Ist das straff? Gibt es Körperstellen, die stark gedrückt werden? Ist das?
Also grundsätzlich sollte man ein bisschen aufpassen, welche Körperstellen man drückt. Also zum Beispiel bei den Gelenken oder wo Nerven verlaufen, sollte man den Druck nicht zu stark machen. So eine gute Faustregel ist, man sollte den Finger noch dazwischen bekommen, sonst ist es zu eng.
Machst du vorher ein Anatomiestudium oder weißt du einfach, was bei dir Druckpunkte genau sind?
Also das kann man sich anlesen, das Wissen, und das sollte man sich auch anlesen, um dann eben zu wissen, zum Beispiel hier am Handgelenk, dass man da eben nicht reindrücken sollte, weil da zwei wichtige Nerven verlaufen und auch die Blutversorgung der Hand zum Beispiel.
Also ganz kurz, es wurde gerade die Innenseite des Handgelenkes kurz vorm Handansatz gezeigt für die Zuhörer. Das ist dann eben eine Stelle, wo viele Blutbahnen und Nerven entlanglaufen. Vielleicht auch noch ganz kurz, also wie gesagt, es gibt dieses einfach quick and dirty, nach dem Motto, ich mache jemanden irgendwie am Bettpfosten fest, um dann andere schöne Dinge mit der oder demjenigen zu machen, und dann gibt es im Prinzip auch diesen ganzen Bereich Shibari, Kimbaku. Auch dort ist es nicht verboten, dass man dann zum Beispiel Sex miteinander hat. Das ist vielleicht auch ganz wichtig. Entscheidend ist, was die beteiligten Personen voneinander wollen. Und dass sie dann die Dinge dafür nutzen, die ihnen am meisten Spaß bereiten und die sie schon aber am geilsten machen. So. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und wie gesagt, sich darüber bewusst sein, welche eigenen Voraussetzungen man vielleicht benötigt, entsprechend Wissen anlesen, aber eben auch, ob man zu bestimmten Dingen gesundheitlich in der Lage ist oder vielleicht erstmal klein anfängt.
Wo genau siehst du eine Einschränkung? Wo siehst du eine Einschränkung?
Man sollte vielleicht nicht als allererste Fesselung gleich versuchen, jemanden an der Decke aufzuhängen. Das ist eine Einschränkung. Man sollte vielleicht versuchen, sich eben, so wie schon gesagt wurde, über gewisse anatomische Eigenarten des Menschen Gedanken zu machen und dementsprechend zu fesseln und das Ganze vielleicht auch 2 bis 3 Mal zu machen, damit sich eine gewisse Übung einstellt. Und man sollte auch bedenken, dass wenn man einmal mit einer bestimmten Person eine gewisse Fesselung gemacht hat, muss es noch lange nicht bedeuten, dass mit einer anderen Person genau das Gleiche möglich ist. Ja, also ein roter Faden, der sich durch diesen gesamten Kinky-Bereich zieht, ist das Thema Kommunikation. Man muss miteinander sprechen, Man darf auch keine Angst davor haben, bestimmte Besonderheiten, die einem vielleicht unangenehm sind, zur Sprache zu bringen. Das ist ganz, ganz wichtig. Im Idealfall kann man dann sogar mit diesen Besonderheiten im positiven Sinne spielen. Ja? Aber man muss es ansprechen, denn wenn man das nicht anspricht, kann es körperlich zu Problemen führen, aber das nächste ist auch, dass es dann nachher psychologisch schwierig sein kann und man dann genau zu solchen Dingen auf einmal greift, die man eigentlich nicht benutzen wollte, nämlich Safe Words, weil man eine bestimmte Schwelle überschritten hat, die nicht hätte überschritten werden müssen, wenn man vorher sich ausgetauscht hätte.
Auf die logische Sache mag ich gleich nochmal eingehen, wenn wir nochmal ein Flashback auf das Thema Sicherheit machen. Was würdest du eigentlich einwerfen?
Ich wollte bei den gesundheitlichen Risiken nochmal sagen, so, dass man Leute mit Kreislaufproblemen oder so, sollte man sich halt vorher erkundigt haben, ob da irgendwelche Erkrankungen sind oder Asthma, und dann sollte man vielleicht das Asthma-Spray in der Nähe haben. Bei Kreislaufproblemen denjenigen vielleicht nicht aufhängen oder sich halt vorher ganz genau informiert haben, wie man das am besten macht.
Vorbereitung ist alles. Stell dir vor, ihr habt gerade jemanden zur Hälfte im Seil gelegt und die Person kriegt einen wahnsinnig großen Panikanfall und will einfach nur raus.
Dann hat man sich auch vorbereitet und direkt neben sich die Schere für das Seil liegen, beziehungsweise den Cutter vom Klettern. Der ist so schön geformt, dass man damit auch wunderbar zwischen Haut und Seil gehen kann und das Seil schnell durchtrennen kann.
Bolzenstein ist auch ein wichtiges Werkzeug.
Wenn man mit Ketten fesselt, ja.
Wenn es nicht gerade neben dem Bett liegt, ist es wichtig, wenn vorher mal abgesprochen wurde, wo das Werkzeug denn liegt.
Ja, also in dem Moment, wo man es, wo man fesselt, sollte das entsprechende Werkzeug, um denjenigen da rauszuholen, schon in der Nähe sein und bereitgelegt sein. Nicht irgendwie in der hinterletzten Ecke im Schrank stecken, weil in dem Moment, wo man es braucht, braucht man es schnell.
Vielleicht sollten wir bei der Gelegenheit auch nochmal darauf eingehen, welches Werkzeug man nicht nehmen sollte.
Ja, also zum Beispiel bei Seilen sollte man jetzt nicht anfangen mit der Wäscheleine, die ist einfach so dünn, dass wenn man da nicht tierisch aufpasst, dann sich in die Haut oder im schlimmsten Fall in Nerven einschneidet. Man kann da natürlich entsprechend viele Windungen nebeneinander legen, aber das macht praktisch wenig Sinn. Da sollte man also dickeres Seil verwenden. Oder ganz beliebt und auch definitiv auf der roten Liste sind diese Plüschhandschellen aus dem Sexshop. Die haben so eine ganze Reihe von Nachteilen. Erstens mal auch dünnes Blech, das schneidet gut ein. Dann verbiegen die Dinger, was dazu führt, dass man sie nicht unbedingt gleich aufkriegt. Umgekehrt die Kette, die Verbindungskette, das sind einfach gebogene Glieder in der Regel. Die können mit ein bisschen Zug aufgehen, das gibt super scharfe Kanten.
Und sehr beliebt, die Schlüssel brechen ab.
Das kommt noch dazu. Und so, man kann die außerdem nicht arretieren, was dann noch dazu führt, dass man also keine Möglichkeit hat, sicherzustellen, dass sie nicht am Handgelenk versehentlich enger werden. Was auch keine Eigenschaft ist, die man haben möchte.
Ich merke gerade, wir könnten ein eigenes Format draus machen und sagen, die schlimmsten Unfälle, die in der passiert sind.
Ja, auf jeden Fall. Damit können wir bestimmt auch so ein paar Stunden füllen.
Vielleicht auch nochmal abschließend zu dem Thema Werkzeuge, die man nicht verwenden soll. Das Wort Cutter ist gerade gefallen. Ich möchte davon abraten, einen normalen Baumarkt-Bastel-Cutter zu nehmen. Es sei denn, ihr möchtet Sub und Seil voneinander trennen, und zwar durchgehend. Also bitte, bitte besorgt euch Dinge, die, also Messer, die eine abgerundete Spitze haben. Bitte verwendet kein Cuttermesser, sondern zum Beispiel aus dem Taucherbedarf gibt es sowas wie eine Bärenklaue, die ist dafür auch gut geeignet, wenn sie denn eine abgerundete Spitze hat. Damit kann man ein Seil auch praktisch unter ein Seil gehen und es aufreißen. Es gibt aus dem OP-Bereich spezielle Scheren, die relativ scharf sind, aber abgerundete Kanten haben. Das ist das Werkzeug, was man nehmen kann. Das davor genannte sollte man möglichst vermeiden.
Ja, da habe ich das falsche Wort genutzt. Ich meinte mit dem Cutter aus dem Kletterbedarf, die mit den abgerundeten Kanten, wo man halt runtergehen kann und das Seil.
Man kann aber auch dennoch mit Sachen, die man im Haushalt findet, schon einiges machen. Also so mein Tipp, wenn jemand jetzt fragt, kann ich mit diesem oder jenem Seil oder mit der Krawatte, kann ich damit fesseln, ist, schau, ob das zu dünn ist. Und wenn das okay aussieht, mach einfach mal einen Knoten rein, zieh den richtig fest und schau, ob du den auch anständig aufbekommst. Und wenn das gegeben ist, dann ist das in der Regel was, dass man sich zumindest mal in die nähere Auswahl legen kann. Also man muss sich jetzt nicht gleich in Unkosten stürzen, wenn man nur mal ausprobieren möchte, ob das überhaupt etwas für einen ist.
Die Spezialgeschäfte warten auch gleich mit höheren Preisen auf.
Das ist richtig. Auf die ist man aber auch je nach dem, was man möchte, nicht unbedingt angewiesen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gute Handschellen suche, dann kann ich auch bei einem Security-Shop vorbeischauen und bekomme das dann eben in... ja, etwas weniger fancy Aufmachung, aber teilweise für einen deutlich niedrigeren Preis mit Zertifizierung für den Polizeieinsatz. Und das ist dann durchaus gut verwendbares Material.
Was mir gerade durch den Kopf geht, ist, wenn du mit deinem Partner an das Spiel beginnst, wie viel Vertrauen bringst du ihm eigentlich entgegen? Ist es für dich wirklich komplett essentiell, vollständig zu vertrauen?
Das Vertrauen in den Partner ist für mich persönlich, hängt je nachdem ab, was ich mache. Wenn ich gefesselt werde, mit dem Partner alleine bin, muss ich ihm natürlich soweit vertrauen, dass ich ihm vertraue, dass er nichts macht gegen meinen Willen. Wenn ich auf einer Party bin, werde ein bisschen mehr Spielraum. Man sollte ihm jedoch auch sehr, sehr vertrauen. Was die Praktiken angeht, muss ich natürlich auch dem Partner soweit vertrauen, dass er sich vorher über alle Praktiken informiert und mit mir nichts macht, was ich nicht möchte und was gefährlich sein könnte.
Muss dem zutrauen, dass er die Praktiken, die er anwenden will, kann, verstanden hat und die Risiken kennt.
Genau, dass der Partner auch selbstreflektierend ist und nicht einfach, hey, sieht gut aus, mache ich.
Um das vielleicht nochmal von der anderen Seite zu beleuchten, das trifft aber nicht nur den Partner, der sich jetzt zum Beispiel fesseln lässt, dass er vertrauen muss, sondern der aktive Part hat auch den Punkt, des Feedbacks, vertraue ich meinem Partner, dass er mir vorher genau gesagt hat, was okay ist, was nicht okay ist. Oder habe ich da vielleicht das Gefühl, der hat mich ein bisschen angeflunkert, um nicht zu sagen, okay, diesen Genes möchte ich nicht, was natürlich ein absolutes No-Go ist. Oder ist der Partner in der Lage, mir Feedback zu geben, zu sagen, okay, du, das wird mir jetzt gerade doch ein bisschen zu viel, obwohl wir das vorher so abgesprochen hatten. Das ist also nicht einseitig.
Ich hatte gestern ein gutes Beispiel gebracht, an der Stelle, wo man Einfühlungsvermögen den Partner braucht, dass es gewisse Leute gibt, die psychologische Probleme haben. Es können schlechte Kindheitserfahrungen sein, die nochmal nacherlebt werden sollen. Es kann mit Schmerzempfunden verbunden sein, Panikanfällen. Und dass es auf keinen Fall das Spiel zu einer Ersatzhandlung kommen sollte für ein Trauma, das eigentlich psychologisch behandelt werden müsste.
Ja, genau so.
Genau das war gestern.
Das hast du gut zusammengefasst. Aber das ist der Punkt. Also es gibt sicherlich einige Menschen, die versuchen, genau das so ein Spiel als Ersatzhandlung zu verwenden. Ist definitiv nicht der richtige Weg, solche Erinnerungen oder auch andere aufzuarbeiten. Dafür braucht man definitiv professionelle Hilfe. Ganz wichtig. Weil ich würde behaupten, unter den Menschen, die irgendwie kinky Sex machen, sind vielleicht 2% Psychologen. Die Schnittmenge, also solch einen zu erwischen, ist verdammt gering. Man kann zum Glück heutzutage mit Psychologen offen reden, wenn man das Gefühl hat, die verstehen nicht, was dort, sagen wir mal, im privaten Umfeld passiert, sollte man einen anderen Psychologen auswählen. Das geht aber im Normalfall, zumindest in Ballungsgebieten, ganz gut. Im ländlichen Raum kann ich das leider nicht genau beurteilen. Das sind Dinge, die halt nicht... ein Traumata aufzuarbeiten gehört nicht in einen sexuellen Kontext. Das ist der Knackpunkt, auf den sich im Prinzip alles reduziert. Das gehört in professionelle Hände, mit Menschen, die wissen, wie man das Oberstübchen ordnet und dort, sagen wir mal, angenehme Gefühle wieder reinbekommt und nicht Kompensationshandlungen ausführt.
Dazu würde ich auch gerne noch das ganze Kapitel Kink-Aware Professionals ansprechen. Also es gibt ja manchmal, dass man jetzt mit seinem Psychologen oder Arzt über bestimmte Dinge nicht reden möchte, warum auch immer. Meine Ansicht dazu ist, Ärzte haben in der Regel schon alles gesehen, da muss man kein Blatt vor den Mund nehmen. Aber wenn man jetzt sagt, ich hätte dafür gerne jemanden, bei dem ich weiß, dass er dafür offen ist, es gibt von zum Beispiel Mayday SM eine Liste von Kink-Aware Professionals, das sind zum Beispiel Psychologen oder Ärzte, die entweder direkt sagen, okay, ich habe Erfahrung mit SMlern oder ich bin selber SMler. Und da kann man dann eben nachfragen und sich jemanden empfehlen lassen.
Genau, also die Webseite ist www.maydaysm.de.
Ich pack's nachher auch noch in die Shownotes rein.
Sehr schön.
Jenseits von den Fesselspielen und möglichen Problemen, die mit dem Partner verbunden sein, können wir es besprochen haben, die einfach mal einen komplett neuen Fetisch aufmachen. Ich kann das nur ganz grob erzählen, hoffe, einer von euch greift den Faden auf. Mir hat mal ein Freund beschrieben, wie er sich wahnsinnig erotisch vorstellt, andere Leute beim Rauchen zu beobachten, wie ihn das einfach nur ungemein anmacht und wie er sich vorstellen könnte, den Prozess des Rauchens in sexuelle Handlung mit einzubeziehen. Er hat konkret gesagt, dass er mal kräftigen Zug nehmen möchte und eben anderen im Mund atmen und das nochmal wieder spüren, und ich habe keine Ahnung, worauf Leute noch abfahren können.
Also, das ist, ich würde sagen, dass das, da gehört das unendlich Zeichen dahinter. Weil so ziemlich jeder Fetisch, egal ob psychologisch angehaucht oder ganz einfach materialisierbar, ist glaube ich, ziemlich individuell und oftmals auch nicht allein für sich stehend.
Du sagtest gerade, psychologisch oder individualisierbar, machen wir ein Beispiel. Fesselspiele können den Leuten Gedanken auslösen, die psychologische Art sind.
Natürlich.
Kleidung.
Genau, also das ist genau der Punkt. Also ich habe Fetische, zum Beispiel ein Wort kann ein Fetisch sein, das ist dann doch eher ziemlich psychologisch und kaum greifbar. Und dann gibt es natürlich das Thema Kleidung. Ich glaube, das Übliche sind diese Dinge wie Latex, Leder, Lack, also die drei L's. Dann gibt es aber noch so viel mehr. Also es gibt Menschen, ich kenne jemanden, der hat einen Hawaii-Hemd-Fetisch. Der hat zu Hause über 150 Hawaii-Hemden. Auch das gibt es. Deshalb, also dem sind im Grunde genommen kaum Grenzen gesetzt. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich darüber im Klaren ist, dass man einen Fetisch hat, dass es okay ist, diesen Fetisch zu haben, und im Idealfall nach Möglichkeiten zu suchen, Menschen zu finden, die diesen Fetisch mindestens interessant finden, wenn nicht sogar auch in irgendeiner Weise erotisieren können.
Also, ich würde gerade, wie viele persönliche Erfahrungen hier reinpacken kann, das ist meine persönliche Meinung, du möchtest einen Partner haben, der ungefähr ähnlich empfindlich ist wie du, weil nur der genug Feingefühl aufbringen kann, dass er wirklich das Maximale rausholt.
Ja, also zumindest was die, sagen wir mal, was die das Mögen von bestimmten Fetischen angeht, sollte es schon so sein, dass der Partner das mindestens im Prinzip nachvollziehen kann, was du jetzt irgendwie erotisch findest. Das ist ganz klar. Ansonsten hast du irgendwo ein Problem der Nicht-Nachvollziehbarkeit deines Fetisches. Und der Punkt ist generell, alles, was du irgendwie nicht nachvollziehen kannst im erotischen Kontext, bereitet dir, zumindest wenn du sowas in der Partnerschaft auslebst, irgendwann Probleme. Weil du sehr, sehr intime Dinge tust, mit anderen Menschen teilst und im schlimmsten Fall dein Partner nicht nachvollziehen kann, wieso.
Es gibt einen Unterschied zwischen Zuhören, aktiven Zuhören und wirklich einfühlen können, weil man in ähnliche Richtung geht.
Richtig, ganz genau. Also, wie gesagt, das Zuhören, das ist sehr nett, aber es wird dich, oder nein, das ist meine persönliche Erfahrung, deshalb jetzt vielleicht tatsächlich auch persönlich eingefärbt das Ganze. Meine persönliche Erfahrung ist, dass es bis zu einem bestimmten Level funktioniert, wenn du einen Partner hast, der Verständnis zeigt, mit dem du über bestimmte Themen reden kannst. Aber du, oder nein, ich bin an eine bestimmte Grenze irgendwann gestoßen, wo mein Partner die Dinge nicht mit mir zusammen erleben konnte und ich das aber wollte. Und das ist dann irgendwann ein Problem. Man kann das kompensieren, indem man zum Beispiel sagt, man lebt eine mehrschichtige Partnerschaft aus mit mehreren Menschen, die dann bestimmte Themen miteinander teilen.
Stichwort Polyamorie.
Ganz genau, oder Polygamie, je nachdem, wie tief das Ganze gehen soll. Aber letztendlich wird es immer so sein, dass du mit deinem Partner oder Partnern die Dinge teilen möchtest, die du erlebt hast oder Dinge eben zusammen erleben möchtest. Ja? Und deshalb, also ob das jetzt, wie gesagt, das betrifft ja nicht nur das Thema Fetische, sondern das betrifft allgemein das ganze Thema sexuelle Erfahrungen und ganz sicher auch ganz normale Beziehungserfahrungen, die möchtest du zusammen mit deinem oder deinen Partnern erleben.
Nachdem du jetzt gesagt hast, dass du Gleichgesinnte brauchst, um vielleicht erstmal deinen eigenen Fetisch kennenzulernen oder überhaupt um ihn ausleben zu können, können wir jetzt an der Stelle mal über verschiedene Möglichkeiten treffen, Leute kennenzulernen.
Ja, das Thema Stammtische wurde ja schon genannt. Ich würde da mal an jemanden in der Runde weitergeben, weil ganz viele Menschen haben hier auch was mit Stammtischen zu tun. Sag doch auch mal was.
Och, du hast einen recht guten Monolog. Ich mag
ja,
das.
Nee.
Also, hat ja einen Grund, warum du hier mit dabei bist. Ne? Ich weiß ja, wie viel du reden kannst.
Los, sag jetzt was.
Also, mal
was
Thema wissen. Stammtische. Es gibt in sehr vielen, oder eigentlich in jeder größeren deutschen Stadt, oder in jeder größeren Stadt, auch in anderen Ländern, Stammtische.
AKA Treffen, ja. Also wir bezeichnen das immer gerne als Stammtische. Das klingt unheimlich Karnickelzüchtervereinmäßig. Im Idealfall ist es das nicht.
Nichts gegen Karnickelzüchter, haben auch ihre Existenzberechtigung.
Ich meine, vielleicht hat jemand ja den Fetisch, Karnickel zu züchten.
Ja.
Wer weiß.
Dazu später mehr.
Naja, und eben auf diesen Treffen. Man geht meistens in ein öffentliches Restaurant, nicht immer, nicht alle, aber die meisten, redet dort über das Thema BDSM, über Fetische, über Gott und die Welt, über alles, was man möchte.
Hast du mal gesehen, dass es Probleme macht, solche intimen Themen in einem Teilbereich der Öffentlichkeit, einem Restaurant, auszupacken?
Man erntet durchaus ab und an komische Blicke von den Nachbartischen. Jedoch sind viele solcher Stammtische auch in abgetrennten Räumlichkeiten, sodass die non-kinky Öffentlichkeit gar nichts davon mitbekommt.
Ich habe bisher auch sehr positive Erfahrungen gemacht, wo dann auch einmal der Nebentisch meinte, es ist ja interessant, worüber jeder so redet, können wir uns dazu setzen.
Ja, also ja, genauso klar, kommt rüber. Habe ich auch schon gemacht.
Das ist deutlich häufiger, als dass ich irgendwelche negativen Erfahrungen gemacht habe. Normalerweise interessiert es die Leute ja auch nicht, was an anderen Tischen geredet wird. Und wenn doch, dann ist es meistens eine neutrale Reaktion oder positiv.
Meine Erfahrung ist auch, dass gerade bei Leuten, die ihren Fetisch oder diese Form der Sexualität jetzt neu für sich entdecken, Stammtische sehr hilfreich sein können, um zu sehen, dass sie damit nicht alleine sind, dass dann auch andere ganz normale Leute sind, die ähnliche Interessen haben. Gerade bei jungen Menschen hatte ich jetzt den Eindruck, gibt es auch viele, die damit noch wirklich kämpfen, weil sie vielleicht auch in einem Umfeld aufgewachsen sind, in dem das eben nicht als normal weitergegeben und erklärt wurde, sondern in dem da vielleicht auch mal die ein oder andere die eine oder andere missbilligende Bemerkung darüber gefallen ist. Und da kann es eben sehr schön sein, dann zu sehen, okay, das ist aber nicht alles. Da gibt es noch andere, bei denen das absolut normal ist, bei denen ich mich am Tisch über meinen Fetisch genauso unterhalten kann, wie darüber, in welche Disco ich jetzt am nächsten Wochenende gehe.
Vielleicht noch zwei Dinge zu den Stammtischen. Das erste, bei keinem der Stammtische ist es mir bekannt, dass man gezwungen wird, dort mitzureden. Man kann auf das erste, das zweite, das dritte, das zehnte Mal einfach hinkommen und sich die Gespräche dort anhören. Natürlich ist Interaktion gut, weil man sich dann natürlich auch in so eine Gruppe besser integrieren kann. Aber man ist nicht dazu gezwungen, dort jetzt zwangsweise etwas zu erzählen. Und die Erfahrung zeigt auch, dass man sich dessen, was man denn eigentlich möchte, mit der Zeit immer sicherer wird. Und Beispiel da war auch ein Besucher unseres Stammtisches, den wir in Berlin haben, der zu Anfang die ersten zwei Male hingekommen ist und nichts gesagt hat. Das zweite Mal hat er gesagt, naja, er mag ja ganz gerne solche Dinge wie Latex. Das dritte Mal, oh, Fesseln ist toll. Und das, keine Ahnung, vierte oder fünfte Mal war es dann tatsächlich so, dass er gesagt hat, ja, und ich bin übrigens schwul. So, und das war für ihn total befreiend, das in so einer Umgebung sagen zu können und dafür nicht gedisst zu werden, sondern das, naja, also das ging fast in der Normalität dort unter, weil dort sind alle so, dort haben alle irgendeinen Kink und es ist völlig normal, darüber zu sprechen.
Ich verstehe die befreiende Wirkung. Das ist ja der Grund, warum wir es auf dem Kongress treffen.
Ja,
da trifft man auf genug schräggesinnte Leute.
Ja, genau.
Allerdings sehe ich tatsächlich die Anfangshürde für diese Stammtische verdammt hoch. Mein Beispiel aus dem Nicht-Kinky-Bereich. Ich wollte letztens jemand zum Linux-User-Group-Stammtisch mitschleifen und bekam diese fadschrägen Argumente wie, ich bin ja gar nicht kompetent und habe ich nicht so viele andere Termine. Die Anfangsüberwindungshürde ist tatsächlich verdammt hoch.
Okay, also das ist, denke ich mal, bei den ganzen schönen perversen Stammtischen genauso. Also die auch die Überwindung, das erste Mal in einen Laden für Spezialitäten-Hardware aus dieser Kategorie irgendwie zu gehen, die wird genauso auch hoch sein. Also das war bei mir nicht anders, das wird bei den wenigsten insgesamt anders gewesen sein. Allerdings das Gefühl, wenn man das mal getan hat und sich dann fragt, verdammt, warum habe ich das nicht schon viel früher getan? Wenn einen das einholt, dann weiß man, okay, alles ist gut, man hat genau das Richtige gemacht. Von daher kann ich das echt nur empfehlen, dass ja, man seinen kleinen inneren Schweinehund überwindet. Vielleicht auch guckt, es gibt Möglichkeiten, die zum Beispiel die SMJG-Stammtische, aber auch andere Stammtische im deutschsprachigen Raum machen auch sogenannte Einsteigerrunden. Das heißt, da ist man nur unter wirklich gleichgesinnten Neulingen, um jetzt mal dieses fiese Wort zu gebrauchen, das gar nicht so fies ist. Aber dort treffen sich die Leute, die vorher noch auf keinem Stammtisch waren, die vorher noch nicht in großer Runde über diese kinky Themen gesprochen haben und haben dort wirklich in einem ganz kleinen Kreis die Möglichkeit, auf Tuchfühlung zu gehen und dann eben, wenn sie auch sagen, oh verdammt, das ist doch nichts für mich, man hat jederzeit sowohl bei der Einsteigerrunde als auch beim normalen Stammtisch immer die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte jetzt aus dieser Situation raus, ich möchte gehen. Das ist überhaupt kein Problem und das nimmt einem auch überhaupt keiner übel. Denn was immer passieren kann, ist, dass man mit irgendeiner Situation einfach überfordert ist, weil es zu viel Neues ist. Kann passieren.
Jetzt müssen wir aber auch nochmal erklären, was hier SMJG ist, nachdem du sie erwähnt hast.
Die Seidenmalerer Jugendgruppe.
Genau, nicht. Nicht, ja. Die sadomasochistische Jugendgruppe in Deutschland und na, generell deutschsprachigen Raum, wenn ich mich nicht irre. Und die haben auch in jeder größeren Stadt ein Treffen und...
Also sagen wir mal so, es gibt über 35 Treffen im deutschsprachigen Raum. Die SMJG ist die größte perverse Jugendgruppe weltweit. Das kann man auch so sagen. Und da liegen über 10 Jahre Entwicklungszeit dahinter.
Ich versuche es aus diesem wahnsinnigen abstrakten Konstrukt stammtisch rauszuholen, indem ich selbst ein paar Beispiele bringe.
Ja.
Und eigentlich hatte ich ja gedacht, ich sei als Moderator asexuell, aber scheinbar liefert die mir zu wenig Greifbares. Wir sprachen über Spezialitätenläden. Bei mir sah die Geschichte so aus, dass ich irgendwann mal sämtliche Drogerien und die Kondome alle durchprobiert hatte, festgestellt habe, es gibt heftige Unterschiede und immer noch unzufrieden war. Mhm. In dem Moment bin ich das erste Mal in einen Spezialitätenladen gegangen. Mhm. Da hoffen, so könnte mir weiterhelfen. Und in dem Moment lassen wir den geneigten Hörer diese Erfahrung einfach mal selbst zu machen.
Du meinst, indem wir mal von unseren Erfahrungen erzählen, oder?
Och, das kannst du auch gerne machen.
Okay, also. Also Spezialitätenläden sind ja auch stark unterschiedlich, was man jetzt darunter versteht. Also es gibt bei BDSM immer so ein bisschen den Spruch, der Baumarkt gilt schon fast als Sexshop, zumindest bei denen, die gerne basteln, weil man da eben vieles findet, aus dem man dann letztlich sich auch Spielzeug bauen kann. oder Seile, die man zum Beispiel bei der Seilerei einkauft. Oder man geht eben mal in einen SM-Shop rein. Also wir sind ja hier gerade in Hamburg. Da gibt es durchaus die Möglichkeit, einfach mal in so einen Laden reinzumarschieren. Man ist da in der Regel unter so vielen anderen Touristen, die auch im Endeffekt nur mal reingehen, sich das anschauen. Da braucht jetzt also keine Angst zu haben, da irgendwie großartig aufzufallen oder ähnliches. Man schwimmt da quasi einfach mal mit der Masse durch und hat dann das auch mal gesehen.
Also eine Geschichte von nebenbei. Ich habe von einem Arbeitskollegen gehört, im Playboy seien recherchierte Geschichten drin, und sie seien von journalistischer Qualität und so, verarsch mich nicht. Er so, ja, die sind tatsächlich gut, das Problem ist, Playboy zu verrufen. Und ich so, Moment mal, Probe aufs Exempel, ich gehe meinen Playboy kaufen in München. Das hat mich durch sämtliche Sexshops geführt, bei denen er irgendwie gerade vergriffen war.
Literarische Hochkultur.
Und das Erstaunliche ist, das Klientel von Leuten man trifft. Also irgendwie war ich in München, der Innenstadt, mitten umgeben von Frauen im Sexshop, alle zwischen 30 und 40. Einige auffällig geschminkt oder gekleidet, andere unauffällig. Und das war so eine komplett andere Welt. Du verlässt das Stadtzentrum, die Hauptstraßen, und befindest dich in einer eigenen Subkultur. Mhm.
Also, jetzt erzähle ich doch mal kurz die Story, wie ich das erste Mal in so einen Spezialitätenladen gewandert bin. Und zwar habe ich mir bestimmt 3 Jahre lang schon das Hirn zermartert. Ich war also auch mal ganz schüchtern und wusste nicht, woran ich bei mir selbst bin. Und habe mich dann irgendwann mal dazu durchgerungen, nachdem ich eine Zeitungsannonce, also es gab es damals noch so Zeitungen, eine Zeitungsannonce gelesen habe.
Das heißt mit Magazin und bringt gedruckte Bilder?
Nein, gar nicht. Das war das war in Berlin die City. Das ist ein Stadtmagazin, weiß nicht, ob es sie noch gibt. Und dort wurde in einem Bereich Harte Welle, hieß der, haben Dominas annonciert und unter anderem auch so einen Spezialitätenladen, den es leider nicht mehr gibt, und habe da mit zarten jungen Jahren angerufen und gefragt, ob ich da mal vorbeikommen kann. Komplett eingeschüchtert.
Wenn du sagst, Dominas annonciert, ist das so wie eine Prostituierte, die du mieten kannst?
Ja, genau. Also das ist genau das Gleiche, nur in Art. Ne? Also, wo die einen versuchen, nett und lieb und durch verbal angenehmen Text die Menschen dazu bewegen, zu ihnen zu kommen, wird dort hart halt der Befehlston angeschlagen und dann wird per Befehlston-Annonce darum geworben, doch bitte mal schnellstmöglich vorbeizukommen. Und genau in diesem Bereich standen dann eben auch diese Annonce von diesem Laden. Und das heißt, ich habe da angerufen, habe gesagt, kann ich vorbeikommen, das war alles okay. Und ich habe so einen Herzrasen gehabt, ich habe so weiche Knie gehabt. Ich bin vor diesem Laden bestimmt 6-7 Mal auf und ab gelaufen, immer kam mir irgendjemand entgegen. Es war mir so peinlich, dort reinzugehen. Schlimm, wirklich schlimm. Also ich muss mit so einem hochroten Laternenkopf da irgendwie durch die Gegend gelaufen sein, dass eigentlich jeder schon gewusst haben muss, dass ich da rein wollte in den Laden. So, also irgendwann kam keiner mir entgegen und ich bin in den Laden rein und das war wie ein Urknall im Kopf. Das war absolut der Urknall. Ich habe dort Dinge gesehen, ich habe dort Dinge gerochen, die ich mir immer schon vorgestellt habe, die ich aber nie irgendwie in der Hand hatte, gesehen habe, gerochen habe. Das ist ein ganz, ganz merkwürdiges Gefühl.
Ich muss nur sagen, wir beschreiben es so wahnsinnig abstrakt, um die Jugendschutzgrenze nicht zu reißen.
Das kann ich sogar, also das kann man sogar etwas genauer beschreiben. Also ich habe dort Dinge aus Latex gesehen, ich habe Manschetten gesehen, Knebel und weiß der Teufel was. Also keine Ahnung, Catsuits oder Oberteile. Eben all die Dinge, über die man sich in der Fantasie mal Gedanken gemacht hat, die man vielleicht auch mal auf Bildern irgendwo gesehen hat, aber sie physisch vor sich zu haben, ist etwas ganz anderes. Und dann eben das erste Mal. Also das ist, wie gesagt, wie das erste Mal Sex, nur in gut. Es ist ein wirklich tatsächlich besonderes Gefühl. Ich habe dort bestimmt 3 Stunden lang mit den Ladenbesitzern irgendwie gesprochen bei Kaffee, Keksen und Informationen. Und damals gab es in Berlin noch nicht diese Einsteiger-Stammtische. Und das war für mich dieser Einsteiger-Stammtisch. Deshalb finde ich es total wichtig, dass es die jetzt auch in vielen größeren Städten und Ballungsgebieten gibt und kann auch nur empfehlen, dorthin zu gehen. Und kann auch nur empfehlen, mal in so eine Läden reinzugehen und sich einfach mal anzuschauen, was sie dort haben. Man wird nie gezwungen, dort irgendwas zu kaufen. Man kann sich aber mal einen Eindruck davon verschaffen, was es alles gibt. Und ja, sollte dann irgendwann, wenn man soweit ist und das möchte und jemanden hat, an dem man das ausprobieren kann oder jemand anderes das an einem selbst ausprobiert, einfach mal loslegen und gucken, was einem gefällt und vielleicht auch sich bitte, bitte, bitte nicht dauerhaft festlegen und mit dem Wort nie das Ganze verstärken, was man nicht will.
Ich bin ja wahnsinnig erstaunt, wie verzerrt Leute ihre Realität wahrnehmen können, abhängig von den Mustern, die sie kennen. Mhm. Es gibt in Ulm direkt an der Straßenhaltestelle einen Sexshop und neben ein billiges Wohngebiet, das heißt, da wohnen verdammt viele Studenten. Mhm. Und wenn du versuchst, dort dahin zu lotsen, dann sagst du, du steigst am Sexshop aus und läufst die Straße entlang.
Und alle wissen Bescheid.
Kommt von den meisten, ja, klar, weiß ich. Und einige wenige, wie, es gibt einen Sexshop bei euch.
Okay.
Den ist dir aktiv noch nie aufgefallen. Schon so oft bin ich der Straßenbahn dran vorbeigefahren und nie diese Beleuchtung, diese abgesperrten Schaufenster wahrgenommen.
Okay.
Und wenn man sich da jetzt zum Beispiel auch nicht traut, da reinzugehen, sondern wenn man eher derjenige ist, der den Sexshop bisher ausgeblendet hat, auf Stammtischen lernt man ja auch Menschen kennen, da entwickeln sich ja auch Freundschaften. Da ist es auch durchaus okay, mal zu sagen, wer geht denn demnächst mal wieder in den Laden und würde mich da mit reinnehmen, wenn man da jetzt nicht der Mensch ist, der sich dann da ganz alleine reinstellen und sich umschauen möchte.
Genau, also bildet Einkaufsgemeinschaften. Es wird auch billiger.
Ich mag mal an der Stelle auf den Punkt bringen, als ihr gestern im Vortrag sagtet, Kollegen treffen. Also nehmen wir uns mal eine fiktive Situation vor, um das Problem näher zu bringen. Ich bewege mich gerade auf dem Weg zum Stammtisch. Ich bin knallrot angelaufen, denke mir, hoffentlich sieht mich keiner, als plötzlich ein Arbeitskollege aus der Nebenstraße einbiegt und auf den gleichen Weg entlang läuft. Spätestens jetzt ist es kein Grund, wahnsinnig rot anzulaufen, denn die Anwesenheit von diesem Mann, da hat bestimmt auch einen besonderen Grund.
Der genau. Hat sich mit Sicherheit nicht in der Tür geirrt, wenn er auch auf dem Stammtisch auftaucht.
Weder taucht er für Stammtisch auf oder in dieser abgelegenen Gegend gibt es irgendwelche anderen Stammtische, von denen ich nichts weiß, wo er gerade hin möchte.
Ja, normalerweise sind die Stammtische ja nicht unbedingt in abgelegenen Gegenden, sondern eigentlich mittendrin. Die sind ja in ganz normalen Restaurants. Und von daher kann er jetzt schon in der Gegend sein, weil er irgendwo anders hin will. Aber spätestens, wenn er in dieselbe Location einbiegt, dann kann man davon ausgehen, der will da auch hin. Und
in den Locations hängen ja über dem Tisch auch keine riesigen Schilder, hier heute Perversen treffen mit einem pinken Leuchtfeuer nach unten, sondern das ist einfach eine ganz normale Runde von Menschen, die da eben sitzen und sich unterhalten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der am anderen Ende vom Lokal sitzt, mitbekommt, was das da überhaupt für Leute sind, die da sitzen, ist dann doch relativ gering.
Was ist denn deine Einschätzung, wie es eigentlich öffentlich wahrgenommen wird? Also wenn ich jetzt ein Schild machen würde, die pinke Leuchtfeuer heute Perversen treffen, würden dann viele Interessierte vorbeikommen, würde es einfach Schaulustige anziehen, die sich darüber lustig machen wollen? Welche öffentliche Wahrnehmung meinst du projiziert dieses Schild?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, da gibt es auch einen guten Unterschied, wo man das jetzt macht. Ob man das jetzt hier zum Beispiel in Hamburg macht oder irgendwo auf dem Land. Wer sonst so in dieser Gaststätte verkehrt, ich denke, so pauschal kann man das gar nicht beantworten. Also man wird sicherlich Leute haben, die sich da einfach nebendran stellen und blatant ausgerückt gaffen. Es wird vielleicht auch der eine oder andere ernsthaft interessiert eine Frage stellen. Es wird aber auch viele, die vielleicht interessiert wären, abschrecken, weil sie sich dann quasi ja outen, wenn sie dann da hingehen und sich unter dieses Schild stellen und mir eine Frage stellen.
Ich mag deinen Kommentar aus einem ganz anderen Themengebiet reinwerfen, weil mir diesen Tag auf dem Kongress entgegengeschlagen ist, die Freiheit der Stadtluft. Und zwar ging es wohl um irgendwelche Demokratiemaßnahmen und Demonstrationen und dass es in Hamburg wohl gebilligt wird, weil die Leute wohl aufgrund der vielen Anzahl Leuten toleranter werden als auf dem Land.
Also da kann ich jetzt nur eine sehr subjektive Erfahrung einwerfen. Ich komme ja ursprünglich auch vom Land, so früher und so. Das ist eine andere Welt teilweise. Also mein persönlicher Eindruck ist durchaus, dass in der Stadt dieser Effekt, dass mehr andersartige Menschen um einen herum sind, die Leute auch irgendwo offener macht, weil da Menschen aus unterschiedlichsten Kulturkreisen aufeinandertreffen mit ganz unterschiedlichen Vorlieben, Ich sagte mal zu jemandem, wenn du in einer Stadt wie Frankfurt, Hamburg oder Berlin bist, egal was du tust, du bist nicht der schrägste Vogel in der Stadt. Und ich denke, das trifft die Sache ganz genau, weil die Menschen dort schon ziemlich viel gesehen haben. Und das ist auf dem Land, zumindest mein subjektiver Eindruck, nicht zwingend der Fall.
Wie hat denn eigentlich deine Entwicklung begonnen? Erst als du vom Land weggekommen bist?
Nee, tatsächlich schon ein bisschen früher. Ich bin irgendwann im Internet über die SMJG gestolpert. Und da ging das erstaunlich schnell. Also ich war dann im Chatroom, habe festgestellt, dass das relativ nette Leute sind. Habe mich im Forum ein bisschen umgeschaut, habe dann gesehen, ja, da ist ja in meiner Nähe ein Stammtisch. Da könnte ich ja mal hinfahren. Und das war dann so ein, okay, jetzt muss ich das mal endlich machen, weil ich hatte das auch schon eine ganze Weile vor mir hergeschoben, so dieses ganze Thema Selbstakzeptanz und willst du das jetzt eigentlich wirklich und ist das nicht doch eine ganz schlimme Sache? Und ja, dann bin ich da hingefahren und irgendwie hängen geblieben. Ich war da jeden Monat auf diesem Stammtisch. Und wie ich ja vorhin schon sagte, das ist für die Selbstakzeptanz eine sehr, sehr schöne Sache, weil man dann plötzlich sieht, das sind Leute wie ich, die haben auch ihre Fetische, die interessieren sich teilweise für dieselben Praktiken wie ich. Und wäre ich dem jetzt auf dem Marktplatz begegnet, hätte ich dem das auch nicht angesehen, genau wie man es mir nicht unbedingt ansieht. Und da war dann dieser Schritt zu sagen, okay, das bin ich, das sind meine Vorlieben, das gehört zu mir, wie meine Schuhgröße auch, plötzlich deutlich einfacher geworden.
Ich finde es auch sehr lustig mit dem vor sich herschieben. Ging mir genauso. Ich war bestimmt ein Jahr lang in dem Chat der SMG. Ich bin auch über die SMG in die Szene gekommen. Habe ein Jahr lang jeden Monat aufs Neue es vor mir hergeschoben, zu dem Stammtisch zu gehen. Im Nachhinein betrachtet vollkommener Schwachsinn, weil wäre ich mal bloß früher hingegangen. So, das waren alles ganz liebe Menschen und die sind zu einem riesengroßen Freundeskreis geworden inzwischen über die Jahre. Und ja.
Mit dem Freundeskreis, den man um sich hat, nimmst du auch eine ziemlich subjektive Weltsicht ein, weil plötzlich alle Leute um mich herum ähnlich denken und das Normalfall wird.
Natürlich, ja. Das ist die Filterblase, die sich um einen immer bildet, je nachdem, mit dem man sich umgibt. Aber dadurch, dass also ich persönlich habe halt einen Freundeskreis aus der Szene und auch Freundeskreise außerhalb der Szene, die ich über die Uni zum Beispiel kennengelernt habe. Und damit habe ich natürlich mehrere Filterblasen, die sich nicht überschneiden. Und so kriegt man auch mehr Input wieder.
Ja, das mit dem nicht überschneiden, das ist so eine Sache. Also ich habe bei meinem ersten SMJG-Stammtisch zum Beispiel einen Kommilitonen wieder getroffen. Das war aber dahingehend kein Problem, denn der war aus demselben Grund da wie ich. Und daher war das eigentlich so ein, ja schön, dich kenne ich schon mal.
Also ich denke auch, je nachdem, wie offen der eigene Freundes-Bekanntenkreis so ist, kann man da auch mal ganz gut prüfen, wie kink-aware der denn jetzt eigentlich ist, beziehungsweise wie open-minded der ist, wenn man das möchte.
Willst du es unterschwellig ansprechen und schauen, wie auf die Signale reagiert?
Zum Beispiel. Also wie gesagt, es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Also keine Ahnung, wenn Freunde zu Besuch sind, bei uns zu Hause liegen, auch schon mal Peitschen oder Fesselzeug oder sonst irgendwas rum, dann hat der Gast die Möglichkeit, uns darauf anzusprechen, das gepflegt zu ignorieren. Aber er hat die Möglichkeit. Also das ist dann gar nicht im Einzelfall immer Absicht, aber es kommt halt vor, weil mit der Zeit verlierst du den Blick dafür, ob du jetzt irgendwie perversen Kram rumzuliegen hast oder nicht. Also das ist gar nicht mal in jedem Fall Absicht. Ja, es ist halt einfach so. Und von daher, bei mir ist es so, wenn man vielleicht jetzt über das Thema Outing nochmal genau spricht, ich bin im Prinzip vor meinem Freundes- und Bekanntenkreis komplett geoutet, weil ich keine Lust habe, mir irgendwelche Geschichten auszudenken. Das ist mir schlicht und ergreifend zu anstrengend. Ich habe dafür keine Zeit, beziehungsweise will sie mir nicht nehmen. Das kann aber nicht jeder immer so machen. Das ist ein großes Glück, was ich habe, dass ich einen Freundes- und Bekanntenkreis habe, der mir das ermöglicht.
Also Outing heißt, du gibst gegenüber einer Öffentlichkeit zu, dass du diese gewisse Vorliebe hegst. Und an dieser Stelle nochmal ein Disclaimer, das Outen von Dritten. Es kann passieren, das erzählt sich, ich war gestern mit denjenigen auf dem Stammtisch. Dann kann es passieren, dass du die Vorlieben von Dritten offen machst.
Also der Punkt ist ganz explizit, da sollte man genügend Respekt vor seinen anderen perversen Freunden haben, dass man die nicht outet. Das soll jeder für sich selbst entscheiden. Das ist das ganz große Credo an der Nummer. Und es ist so, dass durchaus man damit auch eine Menge Unfug anstellen kann. Und deshalb sollte man es immer jedem selbst überlassen, sich zu outen. Das heißt, wenn man über irgendwelche Partys spricht, weil man gefragt wird von irgendwelchen sogenannten Vanilla-Freunden oder Steno-Freunden, das sind die Stinknormalen, ne? Dann ist es so, dass man bitte nicht die Echtnamen von Freunden erwähnt, sondern bitte, bitte nur, wenn es denn sein muss, sowas wie Nicknamen, Rufnamen oder sowas. Denn, wie gesagt, das Outing obliegt denen.
Und bei Veranstaltungen in dieser Richtung dann auch nicht einfach bitte im Raum rein fotografieren, das kommt genauso schlecht an. denn damit outet man ja auch gleich die ganzen Leute, die jetzt versehentlich auf dem Bild drauf sind und macht sich, um es mal sehr, sehr vorsichtig auszudrücken, mehr als nur unbeliebt.
Ja. Wenn ihr Probleme mit systematischen Lügen habt, gibt es mit Hürde von Stadt, Land, Fluss. Man hat eine vordefinierte Liste im Kopf, beispielsweise eine Liste mit Namen. Abel, Barbara, Klaus, Dorit. Und damit kann man dann aus einem Pool schöpfen, der beim Zusammenbauen einer spontanen Geschichte einfacher.
Ja, also ich glaube gar nicht, dass es so weit überhaupt notwendig ist. Man kann ja einfach sagen, dass man den Namen nicht nennen will und sagt dann ganz explizit, ich nenne sie jetzt mal so. Das ist ja, das muss denjenigen, der die Geschichte irgendwie erklärt bekommen möchte, gar nicht großartig interessieren. Wenn es einen Sinn ergibt, dass dort bestimmte Handlungsstränge erzählt werden sollen, sollte man natürlich möglichst den gleichen Nicknamen immer wieder verwenden. Aber man kann, denke ich mal, durchaus explizit sagen, dass es jetzt nur der Name von der Redaktion geändert wurde. Ne?
Das ist völlig okay. Mir ist gerade der Name der Fernsehepisode im Fall. Es ging um eine Fernsehepisode, wo der Mann seine Freundin nicht zugeben wollte, dass er mit einem Arbeitskollegen geschlafen hat. Er erzählt halt so, ja, im Meeting hat der Chef gesagt, du, Kollegin, du. Und okay. Hat die einen explizit beim Namen benannt.
Okay. Ja, also sowas wird dann schon auffällig. Aber wie gesagt, die Frage ist eben, versucht man es absolut unauffällig, irgendwelche Storys hinzubekommen? Ich meine, man redet sowieso schon von einer kinky Party. Also dann kann man im Prinzip auch demjenigen klar machen, dass jetzt irgendein Name gefälscht ist, weil man halt die Anonymität der Person sicherstellen möchte. Das wird, also ich könnte mir nicht vorstellen, wer damit ein Problem hätte. Von daher finde ich es völlig...
Weil es eben nicht im eigenen Entscheidungsbereich liegt, darüber zu bestimmen, ob jemand geoutet wird.
Das andere, worauf du vielleicht hinaus willst, ist eben wirklich, wenn ich mir eine Geschichte für jemanden ausdenken muss, was ich oder jemand anderes gerade getan hat, um den zu schützen. Das heißt aber, dass ich dann auch mit der Person nicht offen reden kann. Ja, klar, dann werde ich zum Märchenonkel. Und das muss ich mir überlegen, ob ich das will und ob ich mich auf so ein Gespräch dann überhaupt einlasse.
Das ist ein ernstes Problem, dass du gegenüber gewissen Personen nicht genug Vertrauen entgegenbringen möchtest.
Ja, aber dann ist doch tatsächlich die Frage, muss ich mit denen über bestimmte Themen reden? Oder kann ich denen nicht auch zu verstehen geben, dass das jetzt ein Thema ist, worüber ich nicht reden möchte?
Das braucht aber auch Selbstbewusstsein zu sagen, ja, das geht dich nichts an. Und es ist gut, dass wir es erwähnen. Ja,
genau.
Also wenn du Leuten einfach ins Gesicht sagst, geht dich nichts an.
Ja gut, man kann es auch netter ausdrücken. Ne? Aber der Punkt ist, man ist doch selber Herr über die Informationen, die man streut.
Also aus meiner eigenen Erfahrung kann ich da vielleicht noch was sagen. Als ich zum Stammtisch gehen wollte, ich meine, ich habe es auch vor mir hergeschoben. Ein Grund dafür waren meine Eltern, weil ich war halt noch recht jung. Habe bei meinen Eltern gewohnt, ging noch in die Schule und wollte unbedingt auf diesen Stammtisch. Aber ich wollte mich nicht outen. Ich wusste, dass ich habe mal das Thema bei meinen Eltern angesprochen, beziehungsweise bei meiner Mutter. Und also ganz sanft, so nebenbei, und es war kein besonders positives Feedback, was ich bekommen habe. Dann habe ich beschlossen, gut, ich oute mich nicht. Und dann war bei mir die Frage, was sage ich jetzt, wieso muss ich jetzt in diese 20 Kilometer entfernte Stadt am Abend fahren? Ich hatte zu meinen Eltern ein Verhältnis oder habe das immer noch, wo ich eigentlich offen bin. Die wissen, was ich tue, wann ich es tue. Und mittlerweile nicht mehr so ganz, seitdem ich ausgezogen bin. Aber also mittlerweile, wenn ich zu Hause bin, sage ich auch nicht mehr alles, so will ich. Aber damals war das halt der Fall und ich habe mir dann letztlich überlegt, gut, ich nenne es Computertreff. habe halt nicht genau spezifiziert, was für ein Computertreff, aber da ich noch zum anderen Chaos-Treff gegangen bin, war das dann auch keine Frage mehr und so konnte ich trotzdem zum Stammtisch gehen. Habe halt leider meine Eltern belügen müssen, was das angeht.
Das mit Outen und Eltern ist ein ernstzunehmendes Problem, weil es das Weltbild deiner Eltern erschüttern kann.
Das ist vollkommen richtig. Ich meine, es muss jeder auch wieder für sich selbst entscheiden, möchte er die Konfrontation mit seinen Eltern haben, möchte er damit eventuell auch die Welt wieder ein Stückchen verbessern, weil er ja Menschen, die mit der Szene nichts zu tun haben, hat aufklärt, oder möchte er lieber sich vor ihnen verstecken? Und ich habe mich halt damals für das Verstecken entschieden.
Das ist ja auch so eine, das ist jetzt, mag jetzt ein bisschen hart klingen, manchmal eine Kosten-Nutzen-Frage. Also wenn du jetzt noch entsprechend jung bist, bei deinen Eltern wohnst und mit deinem Partner oder deinen Partnern dann auch ja, notgedrungen zu Hause spielst, weil das eben dein Zimmer ist und ihr jetzt vielleicht auch nicht die finanziellen Möglichkeiten habt, da jedes Mal ins Hotel zu gehen, dann kann es durchaus sinnvoll sein, sich da vorher zu outen, weil das immer noch die bessere Option ist, als wenn die Eltern dann mitten in der Session im Zimmer stehen, weil der Partner ein bisschen laut geschrien hat. So ein sogenanntes Zwangsouting ist da definitiv die schlechteste Bahn, weil dann stehen plötzlich Dinge im Raum, sei das jetzt konkret visuell, dass die Eltern im Zimmer geplatzt sind, irgendwas gesehen haben oder was gehört haben, wo man dann auch immer in der defensiven Position ist, zu sagen, das, was ihr gesehen habt und was für euch wie Gewalt aussah, war aber keine Gewalt, weil... Da kann es dann sinnvoller sein, von vornherein zu sagen, also wenn ihr da was hört, keine Panik, wir machen das jetzt mal vom Grund auf.
Ich weiß von unheimlich vielen Leuten, die Probleme haben, über Sex ihrer Eltern nachzudenken und auch umgekehrte Richtungen Sex ihren Eltern gegenüber zu offenbaren.
Ganz genau so ist es. Also die Frage ist ja einfach, wollen die Eltern, also würden meine Eltern über mein Sexualleben Bescheid wissen wollen? Also ich weiß nicht, es gibt sicherlich eine gute Masse an Eltern, die das nicht wollen. Genauso wenig, wie ich das von meinen Eltern unbedingt wissen möchte.
Diese Hemmschwelle habe ich noch nie verstanden. Es gibt, ich sehe so manchmal Mütter-Töchter-Verhältnisse mit dem abartig großen Vertrauen und beste Freundin. Aber warum es denn ausgerechnet Probleme gibt, über Sex zu reden mit den Eltern, das habe ich noch nie verstanden.
Naja, da geht es ja um ein bisschen mehr als einfach nur Sex. Ich glaube, es ist kein großes Problem mehr mit dem überwiegenden Teil der Eltern über normalen Sex zu sprechen. Aber eben genau das, was nicht mehr im Konsens des Normalen irgendwo abläuft, also alles, was anders ist, ob das Homosexualität ist, ob das eben dieser Kinky-Bereich ist oder im schlimmsten Fall sogar, wenn jemand sagt, ich bin asexuell, also dann kann ich mir schon vorstellen, dass es ein echtes Problem ist, weil dann müssen die Eltern ja auch erstmal entsprechend open-minded sein oder Erziehungsberechtigte oder wer das auch immer dann als Ansprechpartner ist.
Hast du ein paar Outing-Geschichten, wie sie gelaufen sind?
Ja, also ich kenne Outing-Geschichten, die überhaupt nicht gut gelaufen sind, wo die Eltern danach ihren Sohn gebeten haben, sich eine eigene Wohnung zu suchen und ihn nicht mehr zu Hause wohnen haben wollten. Das kann passieren. Es kann genauso auch passieren wie bei meiner Freundin, wo sich dann herausstellt, ja, die Mutter ist auch pervers. Also das ist so, ja, oder wie bei einer Ex-Freundin von mir, wo sich herausgestellt, die Schwester ist auch pervers. Das ist so, du wirst es nur erfahren, wenn du drüber redest. Ja, aber natürlich genau diese Hemmschwelle zu überwinden und das Vertrauen zu haben in die Eltern, das ist genau der Punkt. Und was hier gerade angesprochen wurde als Kosten-Nutzen-Faktor, machen wir uns nichts vor. Viele Kinder und Jugendliche sind abhängig von ihren Eltern. Das ist einfach Fakt. Und das sollte man bei so einer Überlegung trotz allem Rebellismus, den man irgendwie an den Tag legt, weil man eben auch gerade in der Pubertät ist und weil man eben auch seine Persönlichkeit gerade entwickelt, sollte man auch das mit einbeziehen in die Überlegung.
Tatsächlich war das bei mir auch die größte Angst vorm Outing, so, weil mir einfach bewusst war, ich bin im Moment noch finanziell abhängig von meinen Eltern, ich wohne da noch und ja, was, wenn das jetzt so komplett schief läuft? Lief es zum Glück nicht, ich habe da doch sehr viel Verständnis geerntet und ich habe am Anfang auch, als ich zu den ersten Stammtischen hin bin, immer erst gesagt, ja, ich bin abends mit Freunden weg, so. Das hat dann auch nicht näher interessiert, was und wohin, aber
irgendwann wurde mir einfach diese kleine Lüge schon zu viel. So. Ich will erzählen, wo ich hingehe. So. Ich war sonst auch immer ehrlich zu meinen Eltern. Warum muss ich da jetzt lügen? So. Und dann habe ich mir halt Gedanken gemacht, dass es vielleicht doch besser ist, wenn ich mich da mal oute.
Vielleicht.
Das lief zum Glück sehr entspannt.
Vielleicht noch was ganz Grundsätzliches zum Thema Outing und Selbstverständnis. Man wird es immer sehr, sehr viel leichter haben, sich zu outen und über die Dinge zu sprechen und die auch klarstellen zu können mit einer gewissen Form von Selbstbewusstsein, wenn man selber von dem, was man tut, überzeugt ist. Und ich glaube, das ist schwierig, sowas nach den ersten ein, zwei Stammtischbesuchen schon irgendwie zu erreichen.
Das ist schwierig in der Phase von, ich könnte was sein, ich mag es erstmal ausprobieren.
Genau.
Bis zu dem, ich stehe dazu, dass ich es tatsächlich getan habe.
Ganz genau. Oder auch, ich bin mir jetzt sicher, dass ich das machen will. Ja, also einfach so einen gewissen Zeitraum sollte man sich selbst geben, um dessen, was man da will, sicher zu werden und es dann natürlich auch anderen gegenüber ganz anders vertreten zu können.
Und ich denke, bei Outings hat man auch die Möglichkeit, sich vorher die Personen, gegenüber denen man sich outet, so ein bisschen anzuschauen. Das heißt, wenn man mit den Personen normal interagiert, das ist ja normalerweise niemand, den man einfach so auf der Straße trifft, indem ich mal erzähle, hey, ich bin SMler, sondern wenn das jetzt die Eltern sind oder Freunde, dann sieht man ja durchaus, wie offen die gegenüber Dingen sind, die nicht dem Durchschnitt entsprechen, sage ich jetzt mal. Und kann sich dann nochmal neu überlegen, macht das jetzt Sinn, mich gegenüber der Person zu outen? Oder ist das jetzt eher was, bei dem ich mit Schwierigkeiten rechnen muss und bei dem sich vielleicht nicht lohnt?
Ich werde das Gespräch nachher noch Richtung Erkennungszeichen lenken, die von der Szene erkannt werden. Aber ich dachte mir natürlich, wie so abstrakt, vielleicht muss ich wieder mal eine brauchbare Geschichte liefern. Also ein Freund von mir, älteste Geschwister von dreien, hat sich gegenüber seinen Eltern geoutet. Und seine Mutter ist wohl arg in Tränen ausgebrochen und hat ihn angeschrien, weißt du nicht, was das für mich bedeutet, ich werde nie Enkel haben können.
Also als schwul, oder?
Ja.
Okay, naja gut, weil Outing ist ja jetzt so...
Verdammt, ich bin jetzt einfach ausgegangen. Er fährt sich heute noch drüber, dass er seitdem bei seiner Mutter irgendwie als verstoßen gilt. Sein Vater kommt erstaunlich gut damit klar, da komme ich später drauf. Danach hat sich seine nächstjüngere Schwester geoutet, auch als homosexuell.
Okay.
Krass. Da war die Mutter dann schon so schnief, schnief, okay, morgen ist die Welt wieder in Ordnung. Das ist schon wesentlich besser. Und dann kam der allerjüngste Sohn hinterher, nämlich nicht mit dem Outing, sondern der wusste einfach nicht, was er in seinem Leben tun sollte und war dann wohl im Ausland, ein Jahr lang in Peru, bringt eine Frau mit, sagt, Mama, das ist die Frau für mein Leben, die werde ich heiraten. In dem Moment ist seine Mutter wieder in Tränen ausgebrochen, weil sie das gut überlegt habe. Ob das jetzt wirklich die richtige Frau ist, ob das nicht irgendeine Wirtschaftsschnorrerin sei und...
Oh, brutal.
Also die Mutter ist ein interessant komplizierter Charakter. Mhm. Zum ältesten Sohn heute noch eine gespaltene Beziehung. Die nächste jüngere Tochter hat sie beim Outen akzeptiert. Der Sohn ist mittlerweile mit dem Enkel arg akzeptiert. Und ich war mal in der Familie, habe beim Vater Blasinstrumentunterricht bekommen und festgestellt, wenn ich mir seine ganze Art anschaue, wie er agiert, welche Vorlieben er hat, das einfach mal mit dem Muster vergleiche, das ich von Schulen habe, ist er definitiv homosexuell. Führt kein Weg dran vorbei.
Oder bisexuell.
Also Muster finde ich immer ein bisschen schwierig, weil das... Also man kann nicht unbedingt sagen, wenn jemand sich so und so verhält, dann hat er auch diese und jenen Vorlieben. Man kann sagen, okay, ich vermute mal irgendwas in der Richtung. Aber um letztlich was rauszufinden, wird man wohl mehr oder weniger offene Kommunikation nicht herumkommen.
Ja, man sollte da ein bisschen sparsam sein mit den Vorurteilen, die man trifft, alleine aufgrund von den Mustern, die jemand an den Tag legt.
Ich werde jetzt mal in Gay da rein. Homosexuelle erkennen wesentlich, wesentlich besser andere Homosexuelle.
Ist das so? Also ich glaube, ich erkenne Homosexuelle auch relativ gut, aber...
Kann man vielleicht allgemein sagen, dass die Prozentzahl der Homosexuellen verglichen mit der Prozentzahl der Nicht-Homosexuellen, die Homosexuelle erkennt, höher ist?
Also vielleicht ja, vielleicht möglich.
Ja. Oder keine Ahnung. Bringen wir das nochmal zurück in den Bereich BDSM oder Kink. Es ist ziemlich schwierig, also Erkennungszeichen wollten wir später noch ansprechen, aber wenn wir davon mal
absehen...
Nee, ich mache jetzt erstmal das fertig. Wenn wir davon mal absehen, ist es ziemlich, ziemlich schwierig, bei einer Person zu sagen, ob die jetzt zum Beispiel dominant oder devot ist, weil sich das Verhalten zwischen Alltag und, ich sag mal, der Bettrolle absolut unterscheiden kann. Das kann sein, dass jemand im Alltag absolut dominant und bestimmt auftritt, aber sich im Bett gerne unterwerfen lässt. Oder umgekehrt. Das ist also nichts, wo man jetzt direkt davon ausgehen kann, okay, der macht das, also ist er so.
Kann aber auch bei beiden Rollen genau das Gleiche sein. Also es lässt sich da halt einfach kein Muster feststellen.
Und im allerschlimmsten Fall ist es ein Switcher.
Oh mein Gott.
Genau.
Möchtest du eine Geschichte auspacken, die da unterlaufen ist?
Nee, gar nicht. Also ich will damit einfach nur sagen, man kann versuchen, Dinge zu deuten, aber das kann so dermaßen in die Hose gehen. Und gerade wenn man sein Verhalten dann auch noch danach richtet, wie man jemanden einschätzt, kann das noch mehr in die Hose gehen.
Du hast mir ja das Wort Switcher vorgeworfen, wie ich es erklärt bin. Noch
vorgeworfen. Genau, also vielleicht in die Runde gesprochen. Es gibt ja die ganz grundsätzliche Rollenverteilung nach aktiven und eher passiven Part im Bereich von BDSM, DS und auch Fetisch und alles. Dann gibt es noch die Menschen, ich habe vor über 10 Jahren mal gehört, na, die haben sich ja nur noch nicht entschieden. Ja, das ist so der allerletzte Satz, den man da bringen kann. Er ist so schlecht und so falsch. Er ist so einprägsam gewesen. Switcher sind die Menschen, die einfach sagen, ich lebe verschiedene Rollen. Ich möchte mich nicht festlegen, beziehungsweise ich möchte mich nicht generell festlegen. Das heißt, also das kann sein, dass ein Switcher bei einer Person eher den aktiven Part übernimmt und bei einer anderen Person den passiven Part. Es kann auch sein, dass ein Switcher tagesformabhängig bei ein und derselben Person eine andere Rolle einnimmt. Auf die muss man sich dann nur einigen. Das wird dann oftmals ein bisschen komplizierter, aber es ist möglich. Und das Schlimmste sind die Power-Switcher. Die Power-Switcher sind die, die während eines Spiels die Rolle wechseln. So, und dann wird es hochgradig kompliziert. Zumindest für Außenstehende. Das heißt...
Ja, aber die geht das Spiel ja auch nichts an.
Ja, richtig, du spielst ja nicht für
Zuschauer, wenn wir jetzt... Natürlich, aber ich meine, die Menschen machen sich ja trotzdem Gedanken über das, was vor ihrer Nase passiert, kommentieren das im Zweifelsfall.
Und, das können sie auch gerne.
Das heißt, sie nehmen auf eine gewisse Art und Weise auch einen gewissen Einfluss einfach auf die Situation. Beziehungsweise müssen erstmal mit der Situation auch klarkommen. Ne? Und ja.
Wir sprachen über Konsens. Ihr sprecht diesen Einsatz mit eurem Partner ab und bedenkt, dass es da eventuell noch einen Nebenstakeholder gibt, welche Leute, die das einfach auf der Straße einfach wahrnehmen.
Genau.
Machen wir einfach mal ein komplett unverfängliches Beispiel. Ihr habt ein knutschendes Pärchen im Kino in der ersten Reihe.
Ja, stimmt das.
Also ich finde, die sollten ihre Sexualität nicht so nach außen tragen.
Ja, das ist etwas, was wir immer gerne hören, wenn man sich zum Beispiel beim Christopher Street Day ein bisschen Aufklärungsarbeit bemüht. Warum tragt ihr das so nach außen? Warum macht ihr das nicht bei euch zu Hause im Bett? Ja, aber so wie andere auf der Straße rumknutschen und Händchen halten, möchte ich vielleicht gerne mit meinem Partner oder meiner Partnerin an Halsband und Leine durch die Straße gehen können, ohne komisch angeguckt zu werden.
Und was nicht so einfach passieren wird.
Nein,
aber... Es ist halt etwas Besonderes, das ist der Punkt.
Aber es ist halt derselbe... Der Satz eben so, warum können die ihre Sexualität nicht zu Hause ausleben? Ja, müssen sie nicht und wir sollten das auch nicht müssen und so.
Ja, also der Punkt ist, glaube ich, in Maßen kann man das durchaus auch in der Öffentlichkeit ausleben, aber man sollte sich natürlich auch darüber Gedanken machen, wie andere Menschen Sexualität in jedweder Form aufnehmen. Und wenn man dann noch bedenkt, dass egal beim Christopher Street Day oder ganz normal in der Umgebung auch mal Kinder dabei sein können, die durch das, was sie sehen, geprägt werden und das erstmal ungefiltert aufnehmen und garantiert, oder was heißt garantiert, aber sehr wahrscheinlich von den Eltern nicht das nötige Rüstzeug in Form von Informationen mitbekommen, was da jetzt gerade passiert.
Das ist aber doch ausdrücklich der Teil, den du haben möchtest, dass du versuchst, dich öffentlich darzustellen, um anderen Leuten zu zeigen, das gibt es auch, und wenn du das gleich empfindest, trau dich.
Ja, das ist richtig, aber in Maßen.
Wir stoßen wieder auf das gleiche Problem der Erziehungen, dass Eltern Aufklärungsarbeit leisten müssen, so wahnsinnig ja. vielen Bereichen, die sie einfach nicht kompetent sind.
Ja.
In Großbritannien ist gerade der große Streit, dass sich wohl in der Grundschule Kinder gegenseitig Pornobilder zuschieben und die Eltern nicht wissen, was sie damit anfangen sollen und deswegen diese ganzen Pornofilter-Diskussionen beginnen.
Nee, die sind da schon durch.
Das ist das Schlimme. Ja, die haben da ja jetzt schon die Pornofilter. Die sie jetzt natürlich anfangen und auch für andere Dinge benutzen inzwischen, was die ein oder andere Theorie in Chaoskreisen mal wieder bestätigt.
Könnte ich sagen, ist es eine Aufzeichnung? Ist es das Jahr 2013, Dezember der 29.
Genau, also zum Einschätzen derjenigen,
der aktuell dazu geschehen
ist. Wir hatten es gerade von SM und Öffentlichkeit. Du hast ja richtig gesagt, in gewissen Grenzen. Es ist natürlich so, ich kann jetzt nicht durch die Straßen laufen und kann meiner Partnerin dann eine steile Ohrfeige verpassen. Wer das sieht, wird erstmal an Gewalt denken. Und wenn derjenige dann die Polizei ruft, kann ich ihm das echt nicht verübeln. Und ich will auch gar nicht dazu kommen, dass Leute sagen, okay, das sind vermutlich nur spielende SMler. Ich gucke da gar nicht mehr hin oder ich melde sowas gar nicht mehr. Weil dann kommt plötzlich auch echte Gewalt durch diese Schiene durch. Also dann sieht jemand auch, dass da tatsächlich jemand geschlagen wird und denkt, ach, das sind nur spielende Pärchen, ich mache jetzt gar nichts mehr. Und da sollte man auch einfach gesunden Menschenverstand mitbringen, was man in der Öffentlichkeit tun kann, ohne jetzt anderen Leuten Dinge aufs Auge zu drücken, die sie nicht sehen wollen oder eben das ununterscheidbar von Gewalt zu haben.
Ich hatte da im Kampfsport eine spezielle Lektion, wo es darum ging, ich werde auf der Straße von jemandem belästigt, der ausdrücklich nichts zu tun haben möchte. Wo es hieß, nicht nur Stopp brüllen und die Leute zurückweisen durch sichtbares Abweisen, sondern auch die Leute ausdrücklich siezen, um Passanten gegenüber die Nicht-Personen-Beziehung klarzumachen. Dass man wirklich sagt, das ist gerade jemand Fremdes und nicht jemand, der etwas zu sagen hat.
Ja. Ja, mir ging es ja um diesen Standardmodus. Wenn jetzt Passanten einfach vorbeilaufen und sehen da eine gewisse Handlung, da sollte man dann entsprechend sich auch überlegen, ist das was, das kann ich jetzt gut in der Öffentlichkeit machen oder ist das was, das auf den Passanten falsch wirken kann?
Der Standardmodus ist eigentlich von deinem Kulturkreis abhängig. Was machst du in Deutschland, wenn du an der Kasse eines Supermarktes einen Eltern sieht, der ein Kind schlägt, das sich bei seinem eigenen sein könnte? Ist das nicht für dich einzuschreiten?
Ja, klar. Also egal, ob es dein eigenes Kind ist oder nicht. Das ist völlig egal. Er schlägt ein Kind.
Ja, ich
also einschreiten auf jeden Fall insofern, also denjenigen hinterfragen, was er da tut. Ganz klar.
Du würdest
ich muss dem ja nicht irgendwie gleich ins Gesicht boxen und irgendwie dann mitbekommen, dass das Kind ihm gerade irgendwie ein Messer ins Bein gerammt hat oder so, keine Ahnung. Also,
ja, was kennst du für Kinder?
Ich weiß es nicht, Terrorfinder. Satansbraten. aber der Punkt ist, Einschreiten in Form von Situationen stoppen und beenden, das denke ich ist ganz wichtig.
Wie gehst du eigentlich damit in Deutschland um? Also Einschreiten ist die eine Sache, was machst du, wenn du abgewiesen wirst, wenn ich hoch, geht dich nichts an?
Dann sage ich, doch, geht mich was an, weil du bist hier in der Öffentlichkeit und ich habe etwas gesehen. Und ich frage denjenigen, ob er sich bewusst ist, was unterlassene Hilfeleistung ist. Punkt.
Ich finde es erstaunlich, wie verschiedene Kulturkreise diese Sachen zulassen. Im Gespräch mit ein paar Leuten hieß es irgendwie so, ja, wenn du aber ein kleines Kind hast und mir gegen Nerven, du schlägst du ihn einfach. Ich persönlich bin ein großer Freund von gewaltfreier Erziehung. Aber es sind wie Leute, Kinder sich hin. Also in Deutschland könnte es akzeptiert sein, Kinder zu schlagen. Genauso wie es in den Vereinigten Arabischen Emiraten klar sein könnte, dass der Mann die Frau dominiert auf der Straße.
Also ich kann mir vorstellen, dass es durchaus Menschen gibt, die diese Auffassung haben. Und ich würde auch nicht behaupten, dass ich generell immer dagegen bin, Kinder zu schlagen. Aber ich kann diese Situation dort nicht einschätzen und ich muss von dem ausgehen, was ich gesehen habe. Und das heißt für mich erstmal, dass ein Kind geschlagen wird. Punkt. Ohne, dass ich irgendwelche Vorgeschichte kenne. Und dann greife ich ein. Ganz klar.
Nochmal zu der Unterscheidbarkeit, weil die Passanten ja nicht wissen, ob das nun bloß zwei spielende Leute sind oder häusliche Gewalt auf der Straße ausgetragen. Ganz entscheidender Faktor zwischen Gewalt und BDSM ist einfach das Einvernehmen. Und das ist so der wesentlichste Unterschied. Den kann man leider von außen nicht sehen, wenn die Leute sowas auf der Straße machen würden.
Den kann man von außen nicht sehen und der muss auch nicht konstant sein, denn wenn es für mich gestern okay war, dass du mich geschlagen hast, mag ich es in Nachbetrachtung sagen, eigentlich was eine scheiß Idee, ich will das nicht haben.
Genau. Und insofern verstehe ich das mit dem in Maßen in der Öffentlichkeit. Ich meinte ja auch nur sowas wie an der Leine irgendwo längs gehen. Der eine hält den anderen mit einer Leine und Halsband und die gehen halt spazieren. So.
Ich denke auch, sowas sollte okay sein. Ja. Also ich glaube, dem üblichen deutschen Durchschnittsbürger dürfte klar sein, dass es Sklaverei so nicht mehr gibt. Es also ziemlich unwahrscheinlich ist, dass irgendwer gerade die Sklavin vom Markt abgeholt hat oder den Sklaven und dass das dann doch eher ein gewisses Spiel in der Öffentlichkeit ist,
mit dem dort gearbeitet wird. Man kauft Sklaven auf dem Markt.
Das wäre sehr lustig. Da kannst du dann davon ausgehen, dass da keiner eingreifen würde, weil das die Masse einfach zu krude und groß ist und das offensichtlich dann irgendwas anderes ist. Aber wie gesagt, wenn jemand irgendwie am Halsband rumgeführt wird oder wenn man auch Halsband trägt oder so, denke ich, wird man logischerweise Blicke ernten. Aber ich denke nicht, dass da großartig jemand eingreift. Also ist mir auch noch nie passiert.
Dir nicht. Dir nicht.
Vielleicht sahst du hilfebedürftig aus.
Das glaube ich eher nicht, aber okay. Ich glaube, dazu ist meine Statur dann doch zu breit und die von meiner Partnerin zu dünn, dass ich da hilfebedürftig aussah.
Was das Radio leider nicht sieht, sind diese zärtlichen Berührungen der Teilnehmer untereinander.
Jetzt zu einem völlig anderen Thema.
Also ich brauche jetzt mal eine ganz harte Pause.
Okay.
Ich kann euch mal die Liste vorstellen, die sich jetzt bei mir angesammelt hat, über Themen, die wir nach der Pause reden können. Da steht unter anderem der Transvestiten-Stammtisch drauf. Okay. Catplay, hast du vorhin mal Spezialitätenläden angerissen. Erkennungszeichen. Mhm. Das Recht, das Ausland, Exhibitionismus. Die Playparty, Beteiligte und Mitstreiter.
Oh, da haben wir noch eine Menge vor uns.
Wir haben noch 40 Minuten Zeit.
Ja, dann
Pause für mich.
Pause.
Genau. Was für eine Gottheit möchtest du denn anbeten? Den ertrunkenen Gott Thor. Das ist doch mal eine klare Aussage.
Wieso? Der Gott der Anonymisierer.
The Church of Pleasure and Pain.
Wenn schon.
Ne?
Von dem möchtest du nicht
erzähl mir mehr über diese Religion. Vielleicht lasse ich mich ja konvertieren.
Ich kann da einen Reverend Mini Reverend Lovejoy kann ich da empfehlen. Ne? Von daher,
Prost. Um es jetzt mal zielgesteuert zu bringen, waren wir vor langer Zeit mal in einem Spezialgeschäft, wahrscheinlich für Sexartikel würde man sagen, und du sprachst etwas, das mir das Wort Katzenkostüm geweckt hat.
Catsuit.
Genau, Catsuit. Das war genau diese Geschichte, wo ich das erste Mal in so einen Laden rein bin und all die Dinge, die ich halt bisher nur auf Fotos gesehen habe, auch wirklich zum Anfassen mal da waren. Und ich natürlich auch irgendwie die Vorstellung davon hatte, ja, ich will mir halt mal Fesseln kaufen und vielleicht sind Knebel ja auch ganz nett. Und dann habe ich da aber auch irgend so ein Catsuit gesehen, aus so einem ganz komischen Material. Latex hieß das Material. Oder heißt das auch immer noch.
Ich muss an der Stelle mal Aufklärungsarbeit fragen, was ist eigentlich Lack?
Lack ist Kunststoff, oftmals auf eine Textilie rauf beschichtet.
Also im Endeffekt meist PVC.
Ja, oder? Ja. Also das ist,
woraus Schallplatten sind.
Ja. Also oft nicht stretchbar, es gibt aber mittlerweile auch Stretchlack, hat bei weitem eben nicht die Dehnfähigkeit wie Latex, daran ist, glaube ich, der größte Unterschied. Es gibt sowohl bei Lack als auch bei Latex Varianten, die nicht so sehr spiegeln bzw. so glänzend sind. Das ist so der größte Unterschied. Ne? Und wie gesagt, also Catsuits gibt es aus Leder, aus Lack, aus Latex, aus man möge sich das kurz vorstellen. Missy hält gerade einen Sentai Catsuit hoch. Das könnt ihr jetzt alle sehr gut sehen, mit Reißverschlüssen am Hals zum Einsteigen und im, sagen wir mal, unteren Genitalbereich. um die wichtigsten oder Teile der wichtigsten Regionen des menschlichen Körpers zu erreichen.
Die Vitalfunktionen.
Ja, genau. Nur um die Vitalfunktionen anzuregen.
Und es ist tatsächlich purer Zufall, dass ich den gerade dabei habe.
Die Huden hängen außerhalb des Körpers, um eine niedrige Körpertemperatur zu gewährleisten, die für die Meiose wichtig ist.
Ja, natürlich.
Und deswegen ist es auch wichtig, dass genau an der Stelle der Reißverschluss ist, um Temperaturprobleme zu beseitigen.
Absolut.
Man hätte auch eine Klimaanlage einbauen können.
Also es hatte den Anschein eines Ganzkörpertütüs.
Ja, genau. Also in dem Fall jetzt aus dem Material. Ne?
Also in Schwarz allerdings.
Weiß wäre allerdings. Hm?
Egal.
Weiß kaschiert so schlecht.
Ja, für die Exhibitionisten ist das doch ganz brauchbar. So, Catsuit. Was für eine Form von Vorstellung befriedigt ein Catsuit?
Ein Catsuit, präferiere Latex als Material. Und gerade, was ich an Latex-Catsuit mag, ist, dass er den Körper des Partners, also was ich am Aussehen mag, sehr stark betont. Also alles, was da ist, sieht man viel besser.
Also ein enger liegendes Kostüm, warum das Catsuit heißt, weil ich nämlich verschiedene Leute mit einem Fuchsschwanz sehe, verschiedene Leute mit Katzenohren auf dem Kopf.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, die Wortherkunft kommt, also habe ich mal gehört, aus Batman?
Ja.
Weil Catwoman hat eben einen entsprechenden Catsuit getragen und deswegen heißt das Ganze jetzt Catsuit.
Genau, also weil dadurch, dass er so eng anliegt, werden die Bewegungen geschmeidig wie bei einer Katze. So würde ich mir das jetzt erklären. Also die Wortherkunft, die hatte jetzt nichts mit zum Beispiel Petplay und ich spiele eine Katze zu tun, sondern...
Und du bevorzugst jetzt diesen Anzug während des Spiels oder einfach nur, um einen Partner auf dich aufmerksam zu machen?
Ich mag den Anzug während des Spiels gerne tragen. Ich mag einfach das Gefühl von dem Lycra und den eng anliegenden Catsuit, also das Gefühl auf der Haut.
Wobei sich natürlich Catsuits und Catplay im Sinne von Petplay auch nicht ausschließen. Also man kann das beliebig kombinieren, wie man das möchte.
Ja. Wir müssen noch Petplay erklären. Das
okay, also Petplay bezeichnet ein Rollenspiel, bei dem einer oder mehrere der Partner eine Tierrolle einnehmen. Das kann jetzt eine Katze sein, das kann jetzt ein Hund sein, das kann jetzt aber auch ein Pony oder ein Pferd sein. Das geht von relativ einfach, entweder man nimmt nur die Rolle ein und...
Das ist okay, Wahnsinn. Es passiert gerade Kopfkino.
Also Raub ist gerade nicht ganz bei uns, aber das macht nichts. Also das kann von einfacher Rolle einnehmen, wie zum Beispiel Kätzchen schlabbert Milch aus dem Napf auf den Boden, über Katzenöhrchen bis hin zu ganz aufwendigen Inszenierungen gehen, wie zum Beispiel Ponys, die dann eine Kutsche oder ein Sulki ziehen und das beschränkt sich jetzt nicht nur auf diese Standardtiere, sage ich jetzt mal. Also ich habe auch schon Schwein-Petplay gesehen. Da kann man also sehr, sehr kreativ werden. Und natürlich auf der anderen Seite dann das dazugehörige Herrchen oder Frauchen.
Ich habe jetzt speziell die Handschuhe gesehen für Pony-Play. Als Spezialausgabe in Schwarz und eine zweistellige Preislage. Also, wofür exakt braucht man sowas?
Diese Hufe?
Es stand dran Handschuhe und es sah aus wie ein Huf und es würde sich wahrscheinlich so anfühlen, als wenn man die Hand zu einer Faust ballt und mit Gaffertape umwickelt. Und ganz genau. So viele Gefühle hast du dann noch.
Ja, also das Ziel daran ist natürlich, das Aussehen immer mehr anzupassen, also das Aussehen an die Fantasie anzupassen. Und dementsprechend wird ein Ponyplayer halt, der gerne aussehen möchte wie ein Pony, möchte sowohl Hufe hinten als auch vorne haben. Dementsprechend gibt es entsprechende Handschuhe. Das Gleiche gibt es auch natürlich für andere Tiere, zum Beispiel für Hunde. Missy hat gerade...
Ich bin dafür, dass wir Bilder zum Podcast
Missy hat gerade etwas rausgeholt. Es
und sind im Endeffekt... Also man würde sagen, es ist eine Art Topflappen, wo die Lasche für den Daumen fehlt.
Das hast du sehr schön unerotisch beschrieben.
Ich bekomme gerade einen Tritt mit der virtuellen Hufhand.
Pfote.
Pfote.
Das ist ein Wuffel praktisch.
Es spricht meine Fantasie nicht an und ich kannte es bis eben auch noch nicht. Deswegen.
Also es hat kein Hufeisen.
oder uns nichts Ähnliches.
Wenn du nämlich mit dem Hufeisen eine gelangt bekommen würdest, würdest du das sehr deutlich spüren. Mit der Quote ist das alles viel humaner.
Vielleicht macht das jemanden an, sich vorzustellen, beschlagen zu werden.
Genau.
Beschlagen.
Also auch dafür gibt es garantiert einen Kink. Na? Genau.
Schatz, kannst du mich heute Abend wieder ein bisschen beschlagen?
Also der Moderator prüft gerade die Konsistenz der Sohle von Missy.
Es ist einfach... Ich bin gerade so überfordert.
Ein bisschen geflasht von dem ganzen Anschauungsmaterial, oder?
Das ist aber alles total harmlos, was du hier noch siehst.
Ja, das ist noch harmlos. Das hängt ja noch nicht an der Decke oder an der Person dran.
Ja, nee, auch von der Sache ist das alles,
finde ich, ja,
total harmlos. Also überleg dir mal, wenn wir jetzt irgendwie so eine so Tupper-Abendmäßig irgendwie eine Buttplug-Show hier machen würden oder so.
Also, ich habe wohlgemerkt, es gibt Vibrator-Abende, wo das so ähnlich abläuft wie bei einer Tupper-Party.
Wir haben ja beim Congress hier jetzt auch schon einen aus dem 3D-Drucker produzierten blauen Mini-Buttplug geschickt bekommen. Was?
Buttplug? Ja, genau. Ein etwas, meist aus in einem Silikon, aus Plastik, irgendwo aus Latex, was man sich hinten reinschieben kann.
In den Arsch.
Ah, da kann ich bisher nur nahe perlen.
Du hast den Film auch gesehen?
Nein, ich habe den Film nicht gesehen.
Okay, dann will ich darauf nicht näher eingehen.
Ein Plug schiebt man sich einmal rein und lässt ihn drin und zieht. Also man kann ihn auch wieder rausholen, natürlich.
Nach einer gewissen Zeit sollte man ihn wieder rausholen. Es sei denn, das ist ein selbstauflösendes Zäpfchen, aber das ist in der Masse meistens nicht möglich.
Plug heißt ja auf Englisch Stöpsel, im Endeffekt. Man könnte ihn auch auf Deutsch Analstöpsel nennen, aber ich glaube, das ist nicht so erotisch.
Einige nennen ihn auch so und dann, ja, genau. Das ist die Stimmung auch gleich
für den Marsch.
So, wir sind bei Flachwitzen angekommen. Herzlich willkommen.
Und das Niveau, das ist in der Pause einfach mal verloren gegangen. Das musste mal kurz zur Toilette und kam nie wieder.
Naja, das kann man ja schneiden und so.
Denkst du, dass ich Arbeit mache?
Genau. Okay, also wie gesagt, das, was du hier gesehen hast, ist alles wirklich noch sehr, sehr harmlos. Es gibt viel, viel fiesere Sachen.
Ja, als aus den fiesen Sachen kam meiner Fantasie wieder hoch, das, was man allgemein im Internet, die Internet ist for Porn, findet, wo es um diverse große Vibratormaschinen ging, wo ich mir nicht vorstellen konnte, was man damit, dass die noch zu einer Erregung führen können.
Sowas wie Magic Wand oder was meinst du? Oder?
Ich glaube, er spricht tatsächlich auf diese Fickmaschinen an.
Ach, die Fickmaschinen. Ja, ich kenne jemanden, der fährt darauf voll ab. Also der findet das auch sehr erregend.
Du meinst, darunter zu liegen und dieses Ding zu bedienen?
Da eingespannt zu sein und sich als gefickt zu betrachten. Also das ist eines der Hochgefühle für denjenigen. Ne? Von daher, wie gesagt, es gibt für jeden Kink gibt es jemanden, der irgendwann mal die Idee hatte, da was zu bauen und zu machen. Und es gibt dafür auch irgendwen, der das toll findet. Und das finde ich wiederum toll.
Regel 34 war das, ne?
Wenn es existiert, gibt es Porn für?
Ja. Ja.
34 war? Wenn es existiert, gibt es Pornos dafür.
Die Internetregel Nummer 34. Wenn es existiert, dann gibt es Pornos davon.
Aber ich denke, wir sollten da auch noch kurz den Unterschied zwischen Pornos und dem, was so in der Regel von den Leuten selbst betrieben wird, mal kurz umreißen. Also
ja,
wenn man, viel gerade, wenn man jetzt zum Beispiel eine Suchmaschine seiner Wahl mit dem Wort Sadomaso füttert und mal auf Enter drückt, findet man alles Mögliche. Das Wenigste ist repräsentativ für, blödes Wort, den Durchschnitts-SMler, und das Wenigste davon ist wirklich Information, sondern die meisten Leute wollen da eben kommerziell Fantasien in Form von Texten oder Videos verkaufen, und da sollte man also wie bei normaler Pornografie im Zusammenhang mit Sex, den man dann selber macht, auch die entsprechenden Abstriche machen und sagen, okay, das ist jetzt ein Porno und das ist jetzt was Reales.
Grundsätzlich kann man sagen, dass bei BDSM-Pornos fast alles realisierbar ist, jedoch nur mit entsprechender Erfahrung, mit den entsprechenden Menschen und ja, nach vorheriger intensiver Betrachtung des Themas.
Und eventuell ist es in Realität nicht ganz so erotisch, wie es in dem Video gerade dargestellt wird.
Das.
Was ja bei anderen Pornos genauso der Fall ist. Also Porno und Realität geht einfach immer mal gerne weit auseinander.
Das spricht davon, dass der Porno dir eine Fantasie wecken soll, die dich anmacht. Und das eigentliche Empfinden davon ist dann nicht, ist dann auf den Körper gebunden und nicht auf deinen Kopf.
Hm. Genau.
Also du bekommst halt visuell sehr viel mitgeteilt von dem, was vielleicht für die Akteure extrem anstrengend und nur bedingt erotisch ist. Aber wie gesagt, das ist das allgemeine Problem von Pornos. Ne? Also
ich würde einfach in Richtung Erkennungszeichen wechseln. Also jetzt, Misty, bevor du deine Hose ausgepackt hast, ist mir schon das Halsband aufgefallen.
Ja. Halsbänder tauchen bedingt als Erkennungszeichen, weil sie in der Gothic-Szene sehr stark verbreitet sind und halt als Kleidungs- und stilistisches Modemittel einfach so verbreitet sind. Da, es gibt eine bestimmte Art von Halsbändern, wo man sagen kann, ja, da ist es schon ein bisschen wahrscheinlicher, dass derjenige auch SMler ist, weil da erkennt man einfach sofort den Hersteller, weiß, der ist in der Szene und weiß auch, wie teuer die Dinger sind. Die werden nicht einfach so als Modeaccessoire getragen. Aber normalerweise taucht ein Halsband am Hals von jemandem jetzt nicht so als Erkennungszeichen.
Also ich glaube, man kann generell sagen, wenn jemand ein Metallhalsband trägt, was vielleicht nicht nur nach rein Blech aussieht, ist die Wahrscheinlichkeit schon höher, dass der auch tatsächlich irgendwas mit der Szene zu tun hat, als wenn du irgendjemand triffst mit einem Ledernietenhalsband oder so. Ja, eben weil es wirklich eine Investitionsfrage auch irgendwann ist und man sich die Frage stellt, ob das jetzt Not tut oder nicht, wenn man eben Gothic ist. Und als perverser Mensch stellt man sich die Frage gar nicht erst, sondern man überlegt nur, wann man sich das endlich leisten kann.
Ja, oder als vielleicht als kleiner Aspekt bei einem Lederhalsband mit einem Schloss drin, würde ich das auch schon mehr so in Richtung Kinky einordnen als den Metzgothic.
Richtig, genau.
Zumindest solange das Schloss hinten dran ist.
Aber auch da habe ich schon Vanilla-Paare gesehen, die gegenseitig sich an das Halsband ein Schloss rangemacht haben, einfach nur als Zeichen der Liebe und Zuneigung, dass sie zusammengehören.
Na gut, aber die sind dann selber schuld.
Und, das mal abwerten.
Nö, aber die sind selber schuld, wenn sie dann als Kinky eingestuft werden. Behaupte ich jetzt mal. Stell ich so als These in den Raum.
Als sie mir die Ohrringe gestochen haben, war lange Zeit die Frage, die Schwulen outen sich ja auf irgendeine Seite. Welche war das eigentlich?
Echt?
Ja.
Was? Davon habe ich noch nie gehört.
Ah, okay. Ich habe davon gehört,
nein,
ein Loch im rechten Ohr outet dich als schwul. Wenn es nur rechts ist und nicht beidseitig.
Es gibt das Ganze auch irgendwelche Nippelpiercings. Auch nur einseitig.
Ja gut, das ist, wenn jemand auf der Straße triffst, in der Regel nicht so direkt erkennbar.
Und einfach raufhauen auf die Brust, dann weißt du es.
Aber tatsächlich bin ich in der Szene, was Erkennungszeichen angeht, jetzt auch nicht so fit, also, dass ich da jetzt valide was zu sagen könnte.
Also ich fürchte, dass es einfach zu viele Leute gibt, die das nicht wissen und sich dann aus Versehen auf der falschen Seite ins Ohr stechen lassen. das behaupte ich jetzt wirklich mal.
Wir können ja nachher mal auf dem Kongress eine repräsentative Beobachtungen vornehmen.
Richtig, genau.
Du hast einen Ohrring, bist du schwul?
Und wenn ja, warum? Und
überhaupt? Auf der Skala von 1 bis 10.
Der ist gut.
Ja, weiteres Erkennungszeichen ist zum Beispiel der sogenannte Ring der O. Das ist ein Ring, an dem ein weiterer Ring befestigt ist, in der Regel drehbar. Und
wir können ja mal ein Bild dazu packen.
Genau, dass man das etwas leichter erkennen kann. Aber da gibt es auch einen guten Artikel bei Wikipedia mitsamt Bild. Und dieser Ring ist aber auch kein hundertprozentiges sicheres Erkennungszeichen. Den findet man teilweise auch bei Ringverkäufern auf dem Jahrmarkt. Also wer den trägt, ist vielleicht SMler, vielleicht auch nicht. Und was sich in Deutschland so eingebürgert hat, womit man auch vorsichtig sein sollte, ist, dass der aktiven Part den Ring links trägt und der passive Part rechts. So die Symbolik ein bisschen hinten dran ist. Beim passiven Part wird, wenn man von der Masse ausgeht, dass Rechtshänder sind, die wichtige Hand, nämlich die rechte Hand, symbolisch gebunden. Und beim aktiven Part bleibt eben die rechte Hand, was dann auch die Schlaghand ist, frei. Aber auch da, in der ursprünglichen literarischen Vorlage, was die Geschichte der O ist, von Reage, war es andersrum. Auch da, man hat ein gewisses Indiz. Im Zweifelsfall muss man die Leute aber einfach fragen.
Genau, Regen hilft
und immer. Seitdem dieser Ring nun leider mal im Angebot bei H&M war, taugt er auch nicht mehr ganz so als Erkennungszeichen, weil ihn dann einfach mal jeder irgendwie getragen hat zu der Zeit, wo der da im Angebot war.
Auf jeden Fall sollte man standardmäßig nicht mehr davon ausgehen. Ne?
Nee.
Es gibt dann noch ein drittes Zeichen. Also der Ring der O ist in Deutschland ziemlich weit oder im deutschsprachigen Raum ziemlich weit verbreitet. Also auch Österreich, Schweiz und so. In anderen Ländern, insbesondere auch in Amerika, wird ganz gerne ein Ring mit einer Triskele getragen. Das sind also so drei miteinander verbundene Schneckenkreise im Prinzip. Das ist dort ziemlich häufig anzutreffen im Kinky-Bereich. In Europa wiederum habe ich mitbekommen, wird die Triskele häufig auch im Bereich von Poly-Menschen angewendet. Also wie gesagt, auch dort verlasst euch nicht drauf, wenn ihr irgendwie sowas seht. Das ist kein 100% Indiz. Was ein sehr starkes Indiz ist als Erkennungszeichen, gerade in der Öffentlichkeit, wenn ihr jemanden in einem Restaurant sitzen habt und daneben kniet jemand auf dem Boden. Dann könnt ihr schon davon ausgehen, dass das...
Und hält nicht gerade einen Ring hoch.
Genau. Und macht genau. Einen Traum, oder eine Blume oder sowas. Ne? Also
alles, also muss bedenken, wenn der Ring ist, die eh nicht so investive Unterhaltung.
Ja, genau.
Ist eine längerfristige Bindung.
Ja, genau. Also das Ergebnis ist das gleiche, längerfristige Bindung, klar.
Ist nur klar, beim Ring, beim
Hochzeit
ist mal nicht gleich ehrlich von Anfang an. Das ist der Unterschied.
Ja, also... Das, aber so als Erkennungszeichen ist das schon ziemlich häufig. Und natürlich, wenn irgendjemand im Outfit rumläuft, klar.
Das sind dann aber Sachen, die man dann auch eher in Single-Locations oder Ähnlichem sieht. Also ich war jetzt noch nicht in einem Restaurant, in einem normalen Restaurant, bei dem Leute neben ihrem Partner gekniet haben und den dann irgendwie bedient hätten.
Du nicht.
Ich schon, war gut.
Nee, da bin ich vielleicht auch einfach in den falschen Restaurants.
Ja, habe ich auch schon gemacht, stimmt.
Du kannst auch in diversen Restaurants für eine Haustiere Fressnäpfe bekommen. Das lässt sie bestimmt weiterverwenden.
Aber die sind immer so klein.
Bei den Fressnäpfen bin ich mir auch, weil es die Hygiene angeht, nicht ganz so sicher, die man in Restaurants bekommt.
Ja, also das muss, glaube ich, nicht sein.
Da sollte man lieber seinen eigenen mitbringen, wo man sicher sein kann.
Mal ab davon, dass die von der Form komplett ungeeignet sind. Die sind halt einfach für Hundeschnauzen gemacht und viel zu klein, dass ein Mensch daraus irgendwie was futtern könnte.
Entschuldigung, ich habe den Sarkasmus nicht deutlich gemacht und vergessen, dass ich das halt immer ansagen muss. Aber wo du gerade über den idealen Fressnapf. Was macht eigentlich so ein Fressnapf aus? Da habe ich mir nicht gedacht darüber gemacht, dass es unterschiedliche Schüsselhöhen geben könnte. Also der Menschenkopf ist ja eher recht flach vorne. Und man muss mit seiner Schnauze dann in dem Fall recht tief in den Napf rein. Und wenn der Napf zu schmal ist, kommt man einfach nicht runter.
Ja, also es muss halt ein großer Napf sein, damit man da weit reinkommt mit dem Kopf und sollte halt nicht zu hoch sein, sondern eher flach.
So, und genau da möchte ich widersprechen. Ich finde es total wichtig, dass der Napf hoch ist, dass er nicht zu breit ist, weil was ist denn schöner, als wenn sich Wuffel einsaut und man Wuffel erstmal zurechtweisen kann, was es für ein Dreckstier ist. Wo bleibt uns der Spaß? Ne? Also, wie gesagt, da gibt es offensichtlich auch dort sehr unterschiedliche Herangehensweisen an die Nutzbarkeit und Weiternutzbarkeit von solchen
Elementen. Ja, das ist, glaube ich, je nachdem, an welchem Ende der Leine man ist, sieht man das anders. Ich bin da eher, ich werde da ganz schnell zum pragmatischen Menschen und...
Ich werde einfach nur zum Arschloch.
Also man sieht, in der Szene ist alles klar geklärt, jeder ist sich einig.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Natürlich. Und es gibt nur die eine richtige Wahrheit und so, ne?
Den echten SM. Mhm.
Wie verbreiten Sie hier gerade?
Ja. Oh ja, das Büro ist wirklich draußen geblieben.
In meiner Fetischliste hoffe ich jetzt, da können wir das zum Thema Exhibitionisten erzählen.
Ja.
Es gibt sie.
Man erkennt sie meist daran, dass sie sich exhibitionieren.
Hey, eine wahre These.
Dass sie sehr gerne auf öffentlichen Playpartys spielen, anstatt und nicht so gerne zu Hause, weil da guckt der lieber zu.
Ja, da würde ich aber auch gerne einhaken. Also nicht nur, weil Leute sehr gerne auf Playpartys spielen.
Nein, jetzt direkt das. Nicht den Umkehrschluss machen. Genau, ich sagte ja nur, sie spielen gerne auf Playpartys.
Also das sind Leute, die ihren Mehrwert dadurch generieren, dass sie öffentliche Aufmerksamkeit erzeugen.
Auch.
auch, weil es gibt ja auch Leute, die einfach zum Beispiel gerne auf Playpartys spielen und die Öffentlichkeit als Teil von ihrem Spiel haben. Also denen geht es nicht so darum, sich zu zeigen, sondern zum Beispiel ihren devoten Partner zu demütigen und dafür auch die Öffentlichkeit in Anführungszeichen dieser Playparty zu nutzen. Dass eben zum Beispiel der Hund sich beim Essen aus dem Napf nicht nur einfach einsaut, sondern vor 50 Leuten einsaut.
Das erinnert mich doch spontan an die Schule und die alten Hänseleien. Das ist das gleiche Pattern in einem anderen Kontext.
Hier ist es aber einvernehmlich.
Der entscheidende Unterschied ist das Einvernehmen. Das kann man auf so viele Situationen beim BDSM und verglichen mit irgendetwas anderem sagen. Dass der Unterschied ist einfach immer das Einvernehmen und der Konsens Kommunikation. Und,
vielleicht auch, also ich persönlich, ich spiele auch gerne in Clubs. Und mir ist das beispielsweise relativ egal, ob da irgendwie jemand zuguckt oder nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich deswegen schon als exhibitionistisch irgendwie einstufen kann. Ich bin vielleicht weniger gehemmt als andere.
Können wir mal kurz den Club räumlich beschreiben, damit überhaupt die Vorstellung entsteht, wie die Leute dabei zugucken können?
Also die Clubs sind sehr unterschiedlich aufgebaut. Meistens hast du durchaus immer einen Barbereich und du hast verschiedene Spielbereiche, die oftmals auch räumlich getrennt sind, aber auch nicht immer. Ja, also auch da gibt es keine goldene Regel, wie das irgendwie ablaufen oder wie so ein Aufbau von so einem Club ist. Du hast auf jeden Fall eigentlich irgendwelche Spielgeräte, was dann also von manchen fälschlicherweise, ich weiß auch nicht warum, als Folterinstrumente irgendwie wahrgenommen wird. Also zum Beispiel eine Streckbank oder ein Pranger.
Andreaskreuz.
Genau, Andreaskreuz. Also Dinge, wo du jemanden befestigen kannst, damit er nicht umfällt. Ne? Also es ist immer nur Eigenschutz. Das ist nie, um irgendwie dort jemanden, also Gott bewahre, man möchte natürlich keinem dort zu nahe treten.
Ladungssicherung oder
ja,
wie war das?
Genau.
Du hast natürlich noch gemäß, ich sag mal, Cosplay, also, Petplay und wie immer der ganze Rest heißt, mal eventuell auch noch die nötige Polizeiausrüstung, um
ja,
Leute, also, die sich einfach betrunken gegen den Strich benehmen.
Richtig, klar. Also Sicherheit ist ja oberstes Gut in Deutschland. Das haben wir auch alle in den letzten Monaten festgestellt. Dem haben wir uns auch angenommen.
Nachdem Friedrich das zum Supergrundrecht erklärt hat.
Also. Und auch wir finden Sicherheit wichtig. Also Spaß beiseite. Klar, es gibt einen Haufen Spielzeug, was du dann irgendwie auch mitnimmst, weil zu einem Spiel gehört Spielzeug. Und,
also im Alltagsfall hast du einen großen Raum mit viel Spielzeug drin und mehrere Pärchen, die sich da...
Ja, ein oder mehrere, je nachdem wie groß der Raum ist und ob du halt zu mehr oder eben wirklich abgeschieden spielen möchtest, weil nicht jeder ist halt exhibitionistisch oder so offenherzig. Es gibt auch genug Menschen, die einfach keine Möglichkeit haben, woanders zu spielen, außer in so einem Club. Und die dann nicht automatisch wollen, dass dort immer jemand zuschaut. Also da gibt es dann auch noch verschiedene, sagen wir mal, Probleme, die dabei auftreten können. Aber das ist, glaube ich, so der grundsätzliche Unterschied. Es gibt genug Menschen, die halt einfach dann auch mal alleine spielen möchten.
Also grundsätzlich gibt es in vielen Clubs die Möglichkeit, sich entweder in einen abgetrennten Raum zurückzuziehen oder in irgendeine Ecke einen Vorhang zuzuziehen. Beides sind Signale nach außen. Wir möchten jetzt alleine spielen, wir möchten hier nicht gestört werden. Deshalb gilt auch, wenn der Vorhang zu ist, dann reißt man den nicht mehr eben schnell auf und stellt einen großen Kopf rein, sondern dann ist da vermutlich jemand dahinter, der alleine sein möchte mit seinen jeweiligen Partnern. Oder man kann natürlich auch im großen Barbereich vorne spielen. Da schauen dann eben entsprechend viele Leute im Zweifelsfall zu. Mir ist auch klar, wenn ich in so einen Club gehe, muss ich natürlich damit rechnen, dass andere um mich herum spielen. Damit sollte man dann natürlich auch kein Problem haben.
Das Paar muss sich vor allem einig sein, ob sie wollen, dass Dritte an dem Spiel teilhaben, einfach nur als Zuschauer, ob sie dann eine Hand mit reinstrecken, was auch immer sie tun können.
Ja, da sind wir wieder bei Kommunikation. Also das muss man vorher eben abklären. Muss sagen, okay, spielen wir jetzt hier im Barbereich oder ziehen wir uns irgendwo zurück und ziehen den Vorhang zu. Und wenn wir Leute dazulassen, sind das dann ganz bestimmte Leute, die wir kennen, die wir auch explizit einladen, jetzt kommen wir mit. Oder sagen wir einfach, okay, wir stehen da jetzt mittendrin und erlauben eben anderen, sich da direkt neben dran zu stellen oder auch im Zweifelsfall sogar Handlungen vorzunehmen. Das muss vorher einfach klar sein.
Oder von der anderen Sichtweise aus, wenn jemand an einem Spiel teilhaben möchte, mitmachen möchte, das andere gerade haben, dann ist da auch wieder Stichwort Kommunikation und vorher fragen und mit den Leuten reden und nicht einfach deren Spiel stören oder gar einfach so irgendwie eingreifen mitmachen.
Nur weil jemand nackt ist, heißt es nicht, dass er allgemein gut ist.
Nur weil jemand ein Halsband trägt und auf dem Boden kniet, heißt das nicht, dass jemand allgemein gut ist.
Ja.
Das so ein bisschen gesunder Menschenverstand sollte da schon nochmal bei sein.
Erst mal drüber reden, damit die Leute draußen eine Vorstellung davon bekommen, in welche Lage man Leute bei diesen Spielen finden könnte. Wir hatten bereits über Petplay gesprochen. Wir hatten Exhibitionisten erwähnt. Ich habe da mal einen gesehen. Eine Frau, ungefähr 1,80 Meter groß. Außenblonde Haare in irgendwie schwarz gefärbt, in einem schwarzen, das heißt konkret Lack, Lattich, was Dehnbares, auf dem Rücken zusammengeschnitten als Dekolleté, sehr vormetont, die Brust wie im Wirbel nach außen getragen von hier sieh mich an, da sind die Dinger.
Schön.
auf die Unterwäsche wurde gleich ganz verzichtet, man bekam einen leichten Einblick durch die Schnürung hinten drauf und ich wollte mir da einreden,
Defredio 253 Kinky Geeks. Wir sind gerade abgeschnitten worden von SD-Speicherkarte voll. Es ging ums Thema Exhibitionist. Ich habe die Frau beschrieben in ihrem Latexkostüm und habe gemeint, so viel wie sie zur Schau trägt, was Po angeht, was Brust angeht, will sie gesehen werden.
Genau. Und das ist definitiv der Fall. Also es gibt genug Menschen, die genau auf dieses Ding abfahren, im Prinzip in der Öffentlichkeit gesehen werden. Denen reicht manchmal das, manchmal soll dann eben auch noch mehr als nur gesehen werden. Wie gesagt, das Thema Exhibitionismus ist da halt genau die entsprechende Grundlage. Und wie gesagt, es gibt halt auch noch genau den entgegengesetzten Teil, der im Prinzip nicht großartig jetzt in der Menge auffallen möchte, sondern lieber in einzelnen kleinen Räumlichkeiten dann gerne spielen möchte. Also wie gesagt, es gibt auf diesen Partys einfach alles. Alles, was man sich irgendwie vorstellen kann und vieles, was man sich noch nicht vorstellen kann, all das wird man auf den Partys antreffen.
Und wer sich sowas einfach mal anschauen möchte, es gibt die Möglichkeit, wenn man jetzt zum Beispiel über Stammtische schon Leute kennt, mit denen einfach mal hinzugehen, dass man da nicht ganz alleine ist. In einigen Party-Locations gibt es auch Spielstammtische. Da ist die Idee einfach, dass das ein Stammtisch ist, aber eben in einer Szene-Location. Und wer spielen möchte, kann das tun. Und da kommt man in der Regel dann auch mit sehr, sehr heruntergesetztem oder nicht vorhandenem Dresscode rein. Das ist in der Regel dann auch günstiger als eine Party. Das ist also eine schöne Möglichkeit, so einen Club einfach mal kennenzulernen.
Ich habe nicht verstanden, warum es die Restriktionen braucht, dass man einen Dresscode haben muss.
Bei Partys möchte man in der Regel als Veranstalter so ein gewisses Ambiente haben. Das sei das jetzt, weil man ein bestimmtes Motto hat, das man verfolgen möchte. Und sich auch innerhalb dieses Mottos dann bewegen will, weil wenn jeder nur mit Jeans und T-Shirt herumläuft und ich habe jetzt das Motto Orient zum Beispiel, dann kommt da keine richtige Stimmung auf. Da können dann zwei Leute sich jetzt versuchen, einen orientalischen Sklavenmarkt aufzuziehen in einem öffentlichen Bereich, aber irgendwie wirkt das Ganze dann doch eher so wie Frankfurter Innenstadt oder Hamburger Innenstadt. Oder man sagt eben, ich will einfach, dass sich die Leute ein bisschen Mühe mit ihren Outfits geben und zeigen, dass sie die Sache bisschen ernster betreiben, als ich stehe hier halt rum. Ist aber eine interessante Diskussion. Es gibt nämlich auch SMler, die sagen, ich halte einen Dresscode für den falschen Weg. Das ist letztlich Geschmackssache.
Ich glaube, da ist dann auch genau die Unterscheidung. Bin ich eben SMler, und zwar nur SMler im wahrsten Sinne des Wortes, sprich, tönt mich eben sowas wie schlagen oder geschlagen werden an, oder bin ich eben beispielsweise auch Fetischist und trage selber gerne einen bestimmten Stoff oder ein bestimmtes Material oder sehe es bei anderen gerne. Sprich, reicht mir die reine physikalische Aktion oder passiert im Kopf im Prinzip noch ein bisschen mehr und spreche ich halt stark auf optische Reize an.
Als wir über die ganzen Kostümierungen gesprochen, bin ich nicht drum herum gekommen, dass mir Cosplay durch den Kopf ging. Mhm. Und ich habe es jetzt innerlich als eine Art Fetisch abgestuft.
Ja. Ich glaube, da würden dir viele Cosplayer aufs Dach steigen, wenn sie das hören. Aber da kann ich auch nicht viel zu sagen. So,
Also
Cosplay hat nach meinem Verständnis erstmal nichts weiter mit BDSM zu tun.
Wir reden ja auch nicht nur über BDSM, wir versuchen ja die ganze Szene ins normale Licht zu rücken.
Ja, aber nach meinem Verständnis nach eben Cosplay hat mit der Kinky-Szene nicht viel zu tun. Ich meine, ich will niemanden ausschließen natürlich, aber ich kenne einfach keinen, ich habe noch keinen Cosplay in der Szene kennengelernt.
Doch, ich schon.
Die Frage ist, inwieweit das dann auch irgendwo ins Sexuelle geht. Bei Cosplay, zumindest so wie ich das verstanden habe, ich habe da nicht allzu große Ahnung von, muss ich zugeben, hat das aber erstmal nichts mit Sexualität zu tun.
Also ich glaube,
ja, so habe ich das nämlich auch verstanden.
Ich glaube, es gibt da zwei oder noch eine Parallele dazu. Ich denke, dass es durchaus Cosplayer gibt, die auch in der SM- oder Kinky-Szene oder wie du sie auch immer beschreiben möchtest, unterwegs sind und dann eventuell auch mit ihrem Cosplay-Outfit. Ich denke, diese Überschneidung gibt es. Genauso wie es zum Beispiel, weil wir vorhin beim Thema Petplayer waren, es gibt auch die sogenannten Furries. Furries haben aber mit sexuellen Handlungen so gut wie nichts zu tun. Mhm. Furries sind nämlich Menschen, die sich als Tiere verstehen und auch so leben, die das also nicht nur mal eben schnell als eine Rolle annehmen, ja, und sagen wir mal, das im Rahmen eines reinen Spielkontextes, keine Ahnung, eine Stunde oder einen Tag oder so durchspielen, sondern eben tatsächlich länger und gewisse Anwandlungen, Verhaltensweisen von Tieren dann im Prinzip auch nachleben und nicht nur nachspielen.
Das kann ich so auch nicht 100% bestätigen. Ich kenne durchaus Furries, die sich nicht, also die wirklich auch so wie Petplay in einem abgeschlossenen Zeitrahmen als Tiere sehen und geben, und nicht die ganze Zeit.
Aber sind das dann nicht Petplay?
Also, nee, die grenzen sich da gerne nochmal ab, weil die sagen, dass Petplay das Ganze mit der erotischen Komponente ist und bei denen ist das halt nichts Erotisches, sondern sie fühlen sich mit den jeweiligen Tieren verbunden und als eine Art Seelenverwandte und dann hat das, die grenzen sich halt einfach gerne von dem erotischen Bereich da an.
Aber es gibt auch da sehr viel Überschneidung, also
ja, außerdem.
Viele Petplayer sind auch Furries, beziehungsweise andersrum. Mhm. Feste Abgrenzung, feste Grenzen ziehen fällt wie überall im Leben halt sehr schwer.
Ich erinnere mich gerade an einen Podcast von Tim Pritlaff, Chaos Radio Express, Ausgabe 200, Thema Pornografie.
Hast du die alle im Kopf?
Einige davon, ich habe sie alle mal gehört. Einige davon kann ich benennen.
Okay.
Und da bringt er das, da bringt Tanja, seine Gesprächspartnerin, das Beispiel, dass man ganz am Anfang Pornografie im Kino gezeigt hat, was die einzige öffentliche Filmdarstellung gewesen ist. Das heißt, man hat einen ganzen Kinosaal voller Männer, die sexuell einfach wahnsinnig angespannt sind und keine Privatsphäre genießen, um diesen Druck wieder loszuwerden. Also muss man es irgendwie entschärfen. Und so ein typischer Fall war, man hat versucht, Humor draus zu machen. Wir lassen die Frau jetzt einfach mal als Huhn rumrennen.
Okay.
Das ist die Aussage vom Podcast, so wie die Anspannung lösen. Ich weiß nicht so genau.
Wo wir noch so bei dem Thema Club sind und so, ist vielleicht auch nochmal ganz nett zu erwähnen, wenn man dann jetzt Zuschauer eine Spielszene erlebt, die einem irgendwie zu viel ist, so die nichts für einen ist und wo es einem unangenehm ist, weiter zuzuschauen, dann soll man sich doch bitte auch einfach von dieser Szene entfernen. Man muss sich das ja nicht antun, wenn man das gerade nicht sehen will. Wenn das nicht der eigene Kink ist, dann halt nicht. Muss ja nicht.
Ja, sehr richtig.
Entfernt euch von diesen Szenen, wenn sie euch irgendwie zu schaffen machen.
Wir haben noch 2 Minuten und ich habe auf meiner Liste noch das Thema Recht und Auslanden. Würdest du es einfach komplett fallen lassen und die geneigten Hörer das Nachlesen überlassen?
Genau, also das ist ein riesengroßes Thema.
Wir können ja
entsprechend. Und auch ein ziemlich trockenes.
Wir können ja auch entsprechende Links dann mitverbreiten. Kommen jetzt in die Shownotes? Wunderbar. Und wir kommen auf, machen groben Umriss offiziell zum Ende.
Genau. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
Dann bedanke ich mich bei uns nochmal den Namen. Vermisst.
Mr. Code.
Raupe.
Missy.
Und Markus. Ciao.
Tschüss. Tschüss.